Weißt du, dieses Beispiel, was ich genommen habe, das ist nicht das Einzige. Es gibt auch Seestern, Stückchen oder Froschleim und solche Sachen, Baumrinde, die an sich keine Stoffe drin sind, wo man merkt, es wirkt gar nicht. Also hier nicht nur, dass die große Verdünnung da ist, sondern selbst in geringer Konzentration wirken viele der Stoffe nicht. Nächstes Problem bei der Homöopathie ist das der Diagnostik. Ihr werdet merken, ein Homöopath hat immer recht. Das ist auch schon ein Problem, sowohl in der Wissenschaft wie in der Medizin. Also wenn jemand immer recht hat, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Und hier auch. Das heißt, wenn ein Homöopath zu dir geht, verschreibt dir irgendetwas und sagt, das hat mir nicht geholfen. Was wird der Homöopath normalerweise antworten? Das wird mal gemacht haben. Also entweder sagst du, ja, es hat sich bei mir ein bisschen gelindert, dann ist er in Ordnung, das Ergebnis da. Wenn nicht, dann wird er sagen, ja, wir haben bestimmte Sachen nicht beachtet. Du hast vergessen, mir zu erzählen, dass du keinen Appetit mehr auf Haferschleim hast. Dann hätte ich das gewusst, dann hätte ich dir natürlich ein anderes Medikament gegeben. Weil homöopathische Medikamente sind nie für alle Menschen gleich. Sondern da wird gesagt, wenn du gut träumst, dann muss man das geben, dann bist du dieser Typ. Wenn du schlecht träumst, dann das. Wenn du viel Appetit hast, hast du das. Wenn du wenig Appetit hast, dann das. Also das heißt, es wird an viele Sachen, das ist ja beim Homöopathen, das, was den Leuten schon gut tut, du machst das ein ausführliches Gespräch, eine ausführliche Anamnese, da wird alles Mögliche erzählt. Was du denkst, was du fühlst, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Das heißt, du hast schon ein bisschen Seelsorge sozusagen mit dem Homöopathen. Und die hilft allein schon wie Balsam auf der Seele. Und dann hinterher, wenn das nicht hilft, wird einfach gesagt, ja, du bist noch ein anderer Typ, dann musst du noch dieses Medikament nehmen. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich dir ja nicht das gegeben, dann hätte ich dir Sulfur gegeben, ne? Schwefel. So, dann würde das dir helfen dabei. Und da merkt man, dadurch ist Homöopathie auch nie klinisch nachweisbar. Kann es nicht sein, weil man immer dann sagen würde, ja, hier ist ja noch dieses andere Bereich, hier gehört ja noch das mit dazu. Das ist problematisch. Es ist nicht ganz so schlimm wie in der chinesischen Medizin. Die chinesische Medizin mit ihren fünf Elementen und Winden und was weiß ich, die ist noch viel weniger überprüfbar. Aber hier, es gibt Grundstrukturen, die im sogenannten Organon, so heißt das Buch von dem Samuel Hahnemann, niedergeschrieben sind. Das sind eben so Grunddiagnosen, nach denen geht dann auch die Homöopathie heute vor. Das ist also aber trotzdem ein weiteres Problem dabei bei der Homöopathie. Ja, jetzt haben wir also das Ganze versucht, logisch zu überprüfen. Logische Überprüfung auch in einer anderen Sicht, noch in einer dritten, in einer letzten Sache, würde ich sagen, dieses System, das, was dich krank macht, macht dich gesund, können wir heute sogar naturwissenschaftlich beweisen, dass das falsch ist. Ich kann euch das ganz einfach beweisen. Wenn ihr mir glaubt, dann ist in Ordnung. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr selbst ausprobieren. Nehmen wir mal an, du nimmst, also ihr kennt ja Atombomben, ne? Wenn die explodieren. Du wirst dann verstrahlt dabei. Dann hast du eine Strahlenkrankheit. Ne? Also alle möglichen Hersteller. Nehmen wir mal an, jetzt willst du die Leute helfen, damit sie in der Strahlenkrankheit gesund werden. Und also Atomunfall, was machst du? Du gibst ihnen kleine Pillen mit Plutonium. Und hilft das? Egal wie klein die Dosis mit Plutonium ist. Strahlung ist immer negativ für den menschlichen Körper. Immer, egal welche Dosis. Und hier merken wir, das System, das, was sich krank macht, macht sich auch gesund. Stimmt nicht. Für einzelne wenige Beispiele, da könnten wir das anführen, aber das ist nicht ein generelles System, nach dem man vorgehen kann. Bei ihm ist aber ein generelles. Nun, ja, du hast dich gemeldet. Ja, das stimmt. Desensibilisierung ist richtig, wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, Desensibilisierung macht ihr nicht, wenn derjenige gerade einen Allergieanfall hat. Genau. Also genau, das ist so etwas Ähnliches wie bei Fuchsimpfung. Das funktioniert so. Aber das ist ja gar nicht das System der Homöopathie. Die Homöopathie sagt ja dann, wenn du krank bist, dann muss man doch zusätzlich Pollen geben. Ja, und dann muss man das nicht. Denn das andere ist ja eine Gewöhnung. Der Körper soll sich daran gewöhnen, damit er nicht mehr allergisch reagiert, wenn dann aus der Natur die Pollen kommen. Das ist dasselbe oder ähnlich aufgebaut wie bei der Pockenimpfung. Aber Homöopathie ist ganz anders. Homöopathie würde eben sagen, erstmal geringe Dosen oder gar keine mehr nachweisbare, aber in dem Moment, wo du krank bist. Also die Pocken hast, die Allergie hast. Und das ist dann schon noch ein Unterschied. Nun, was wir einschränkend sagen müssen, ist allerdings erst einmal, Homöopathie ist nicht Pflanzenmedizin. Also manchmal verwechselt miteinander Pflanzenmedizin oder grüne Medizin, die ist durchaus in Ordnung. Das ist kein Problem. Je nachdem, was man aussucht, ist man natürlich auch Aberglaubenmedizin, irgendwie aus der Volksmedizin diese oder jene Pflanzen zu essen, die ganz giftig sind, das ist schlecht. Aber es gibt durchaus sehr gute Pflanzenmedizin, die hilfreich sind. Wobei auch darf man nicht sagen, Pflanzenmedizin ist immer besser als chemische. In vielen Fällen ist die chemische Medizin besser als die pflanzliche. Wir sind ja eher in einer Zeit, wo man ziemlich skeptisch darüber ist, aber das liegt einfach daran, weil die pflanzliche Medizin ist nie in einem reinen Zustand. Da sind alle möglichen Nebenstoffe mit drin, die Nebenwirkungen haben, unrein sind. Chemisch hast du die in einer viel reineren Substanz. Und deshalb wirken sie meistens besser. Gezielter kannst du sie einsetzen und so. Also nicht immer. Nicht. Deshalb ist nicht immer das besser, was du aus den Pflanzenextrakten rausholst. Manchmal kann man das nehmen, dann ist es gut, aber manchmal ist es auch das chemisch hergestellte besser. Okay, das also als Einschränkung dazu. Also Pflanzenmedizin, das ist durchaus in Ordnung, wenn man sie überprüft und macht. Und manche Dinge in der Homöopathie, die wirken eben auch aufgrund der Pflanzensubstanzen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Belladonna, das ist jetzt wirklich ein Medikament. Wie Sulfur auch Schwefel. Und Schwefel und also Tollkirsche sind wirklich Substanzen, die wirklich wirken. Auch wenn du sie nicht homöopathisch nimmst. Das heißt, wenn du hier eine niedrigere Dosierung hast, dann kannst du einen medizinischen Erfolg haben, aber nicht aufgrund des Systems der Homöopathie, sondern aufgrund der substanziellen Heilkräfte oder so, der Substanzen, die wirklich in dem Stoff drin sind. Und das müssen wir natürlich unterscheiden. Das heißt, du könntest jetzt ein Medikament nehmen, da steht Deutsche Homöopathische Union drauf, da steht eine Stelle drauf und dann ist eine geringe Dosierung und das hilft auch, aber das hilft nicht homöopathisch, sondern das hilft eigentlich durch die Stoffe, die da drin sind. Also das müssen wir noch unterscheiden. Das heißt, wo wir sie prüfen müssen, ist dann eigentlich entweder, wo die Stoffe gar nicht wirken, weil das Stoffe sind, die medizinisch keine Wirkung haben, oder wo allein die Hochpotenzen da sind. Und das ist dann ein Problem. Versuchen wir vielleicht einmal, dieses System zu überprüfen. Wir haben es jetzt naturwissenschaftlich überprüft und wir haben es logisch überprüft, soweit uns das möglich ist, gerade im kleinen Rahmen. Versuchen wir das nur noch zu überprüfen in Übereinstimmung mit der Bibel. Gibt es biblische Prinzipien, die mit dem übereinstimmen oder die dem widerstreben? Fällt euch um ein Prinzip ein. Also ich meine, von Gott wird ja hier nicht direkt geredet. Das ist eigentlich auch von übernatürlichen Sachen. Aber sonst irgendetwas? Zum Beispiel mit dem Beelzebub. Genau, solche Sachen würde ich zum Beispiel mit reinnehmen. Das heißt, das Prinzip, ein und derselbe Stoff macht krank und macht wieder gesund, ist eigentlich nicht ein biblisches Prinzip. Bei Sünde zum Beispiel würde ich auch sagen, bist du sündig, also machst du noch ein bisschen Sünde dazu und dann werden sie wieder weggenommen. Also das heißt, die Bibel hat vielmehr so Gegenübersetzung, das System. Hier merkt man auch, das System von Hahnemann, sowohl der Energien, die in den Körpern drin sein sollen, auch auf dieses Gleiches und durch Gleiches Gehalt, stammt eigentlich aus der chinesischen Medizin. Mit der hat er sich auch auseinandergesetzt. Das ist gerade die Zeit im 19. Jahrhundert, wo China modern war. Da hat dann Goethe auf einem westöstlichen Divan oder sowas geschrieben, also so begeistert von der chinesischen Philosophie. Und davon ist er etwas beeinflusst. Das merkt man schon auch in dem System. Mhm. Ja. Genau. Also ich denke, hier soll eher gezeigt werden, wenn Gott will, kann er sich allem bedienen. Das ist keine Anweisung für uns, wie wir Leute heilen sollen. Ja. Was ich jetzt meine zu überprüfen, oder was wir versuchen zu wollen zu überprüfen, ist mehr so allgemeines Weltbild, was dahinter steckt. Allgemeines Systemdenken, gibt es da Widersprüche oder Probleme damit? Ja. Und da habe ich eben tatsächlich diesen Eindruck, sagen, das, was dich krank macht, macht dich auch gesund, das ist eigentlich nicht biblisches Prinzip. Sondern da baut die Bibel eher auf Gegensätzen auf. Man denkt, die Sünde macht dich krank, dann ist es nicht noch mehr Sünde, die dabei dich gesund macht. Auch bei den Medikamenten wird mehr, die in der Bibel genannt werden, wird mehr auf die Wirkkraft der Medikamente Wert gelegt. Die Feigenpflaster, das Öl, der Wein, die Schienen. Das heißt, das ist eher mehr das, was wir in der klassischen Medizin haben, nicht dieses, dass man spirituelle Energien, Schwingungen hätte dabei, die heilen, sondern dass gegensätzliche Methoden benutzt werden. Meinetwegen, das sind Bakterien, hat sich infiziert gewundert, jetzt musst du Wein drauf gießen, damit eben da die Bakterien bekämpft werden oder so. Ich glaube, hier ist zumindest eine Sache, die auch, wenn auch nicht so krass wie bei der chinesischen Medizin, aber zumindest in Ansätzen uns Bauchschmerzen machen sollte oder sehen, das stimmt nicht genau überein mit dem Weltbild, was wir in der Bibel haben. Auch, dass eben die Energien eines Stoffes wichtiger genommen werden als der Stoff selbst. In der Bibel sehen wir, dass Gott ganz in der Materie, sozusagen sich irdisch hier niedergelassen hat, auch die uns zur Verfügung zum Handeln gegeben hat. Deshalb würde ich hier mehr Wert darauf legen, die Materie ernster zu nehmen, als das da der Fall ist. Ja, aber generell würde ich sagen, auch wenn die Ansätze von Widersprüchen sind, die sind nicht ganz so offensichtlich und deutlich wie bei anderen alternativen Heilmethoden. Einfach deshalb, weil die Homöopathie für sich nicht in Anspruch nimmt, übernatürlich zu heilen. Sondern sie nimmt für sich in Anspruch, naturwissenschaftliche Inhalte zu vermitteln. Das ist anders bei der chinesischen. Die chinesische nimmt für sich in Anspruch, dass Qi, Energie und so weiter dann eben dort wirkt. Aber ich würde diese wenigen Unstimmigkeiten und insbesondere die mangelnde Logik in sich selbst und den Widerspruch zu unserem gegenwärtigen Wissen als Anlass nehmen, zu sagen, insbesondere die Hochpotenzen der Medizin und die Stoffe, die nicht nachweisbar wirken, sondern die aus der Alchemie kommen, die würde ich prinzipiell ablehnen. Bei den niedrigen Dosierungen und den Stoffen, von denen wir wissen, dass sie wirken, da meine ich durchaus, das könnte man nehmen, allerdings, weil dann die Prüfung sehr viel schwieriger ist, würde ich empfehlen, dann diese Pflanzensubstanzen einfach zu nehmen, ohne Homöopathie. Wie gibt es meistens auch ohne Homöopathie einzunehmen. Dann hat man das Problem der Unterscheidung, weil jetzt muss man unterscheiden, dieses Medikament, was ist das? Muss man Latein übersetzen, muss man nachfragen, wirkt das oder das nicht? Dann einfach zu sagen, dann nehme ich ganz Pflanzenpräparate, wenn es mir darauf ankommt, Naturmedizin zu nehmen, als Alternative zu chemischen Präparaten. Oder als Ergänzung dazu. Ja. Natürlich. Manche Sachen sind nicht ganz eindeutig. Also das, wo ich schon meine, dass es relativ eindeutig ist, ist das System der Homöopathie. Das ist problematisch, insbesondere das Gleiches durch Gleiches und hochpotenzielles System. Das ist problematisch, da würde ich sagen. Ja, genau. 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 Es gibt ja D-Potenzen, C-Potenzen, M-Potenzen und so. Genau, ja, ja. Ja, das ist eben abgeleitet von den lateinischen Zahlen. Ne? Also D eben dann ist glaube ich 10, C ist glaube ich 50, oder nicht über 100, wie ist das hier noch in der Mathematik? C ist für 100, ja, und genau, und M ist 1000, glaube ich, ne? Und also das sind halt immer die Potenzen, mit denen das vermischt ist, ja. Ja. Ja, relativ wenig. Kommt aber alles noch. Wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt, oder übernächstes Jahr, dann werde ich euch was anbieten können dazu. Ne? Ja. Nein, es gibt dieses hier dazu. Wir hatten auch mal so einen Reader, also so eine Sammlung, aber das ist eben nicht veröffentlicht, von dem ABEM gehabt. Da steht dann auch etwas über Homöopathie mit drin. Und das haben wir für eine Tagung gemacht, die wir gehabt haben. Da haben wir dann einige solche Methoden besprochen. Da habe ich einen Artikel geschrieben über chinesische Methoden, ein anderer hat das über Homöopathie geschrieben und so. Das ist nicht schlecht, aber ist eben nicht so veröffentlicht. Ne? Ja. Okay, dann lassen wir das vielleicht mal dabei mit der alternativen Heilmethoden. Oder sind da jetzt Fragen konkret dazu, wo ihr sagt, also hier, das will ich noch genauer wissen. Oder noch eine andere Methode, wo ihr wollt, da will ich jetzt nochmal genau wissen, wie das läuft. Mhm. Aha. Das ist schwer verständlich. Da müssen Sie jetzt genauer schreiben, was Sie damit meinen. Manchmal meinen Sie damit einfach, dass es verdünnt ist. Aber verdünnt, das ist kein Problem. Verdünnungen generell, die braucht man überall. Manche verstehen in Verdünnung vielleicht Homöopathie, das ist natürlich Unsinn. Jeder Kamillentee ist eine Verdünnung. Das ist aber auch deshalb nicht homöopathisch, das ist einfach eine Verdünnung. Ich meine, die meisten chemischen Präparate nimmst du auch nicht im Reinstoff, sondern in ganzen Mengen. Da siehst du meinetwegen, ein Wirkstoff, das und das, 0,1% in irgendeiner Salbe mit drin oder so. Ne? Ja, das ist, der meiste davon ist einfach Füllmaterial, weil wer will das auch schon kaufen? Wenn du da so eine kleine Tube hast, ja, das ist dann alles und das kannst du benutzen. Es muss ein bisschen verteilt, verdünnt sein, damit das hier schön erstmal schön aussieht und gut aussieht und damit es auch als Trägersubstanz gut verbreitet werden kann. Dann viel zu intensiv wäre das Zeug. Ja, also deshalb, Verdünnung ist nicht weniger schlecht. Wenn das was meint. Man muss immer sehen, was meinen Sie damit. Genau. So, ich weiß nicht, auf den Medikamenten stehen da irgendwelche Verdünnungspotenzen drauf oder so. Mhm. Also
Also manche meinen damit Verdünnung, manche meinen damit auch die Zubereitung, manche beim Mondschein pflücken und in einer gewissen Weise verhütteln und so. Da würde ich sagen, das ist im größten Teil Aberglaube. Diese Sache mit den besonderen Arten von Lederkisten und Mondphase und so. Und da, ja. Genau, dass wir die meiden sollen, das wollte ich, das ist abgelehnt, ja. Hm. So. Noch andere Fragen zu dem Bereich? Dann gehen wir weiter, und zwar, darf ein Christ, soll ein Christ, muss ein Christ in der Politik aktiv werden? Hier haben wir schon die Antwort, Jürgen sagt ja. Also kommen wir zum nächsten Thema. Wie ist das mit der Sterbehilfe? Darf ein Christ Sterbehilfe leisten? Also haben wir auch abgehakt. Genau, Pause, wir haben Schluss. Also ganz so leicht geht es nicht. Also wir werden ein bisschen nachgehen. Jetzt habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie ist das? Ich habe euch einen Aufsatz gegeben, das ist allerdings nur ein Teil meines Aufsatzes, eben wie gesagt ein Drittel davon. Das Erste, was ich da einmal zeige, ist, dass durchaus in der Politik die Leute offen sind für christliches Engagement. Also viele Leute fordern das, manchmal nur in Sonntagsreden, manchmal ernst gemeint. Aber wir müssen schon sehen, Menschen merken, dass Christen eine gewisse Zuverlässigkeit haben, dass sie Maßstäbe haben, die sie in die Diskussion mit einbringen können. Das lohnt sich. Das lohnt sich auch für weltliche Leute, wenn Christen engagiert sind in der Politik. Also von daher, das wäre ein Beispiel zu zeigen, das ist durchaus, ist nicht vollkommen verboten, wir können das machen. Das tun auch Leute, ich habe ein paar genannt, jetzt können wir natürlich sprechen, sind das wahrhaftgläubige Christen oder sind das nicht wahrhaftgläubige Christen, kann man darüber diskutieren, zumindest sind das Leute, die vorgeben, aus christlichen Motiven mitzuhandeln und insofern versuchen, christliche Überzeugungen in ihr Handeln mit einzubeziehen. Und das ist ja das, was wir nur bewerten können, ob sie bei Jesus im Himmel sind oder nicht. Das werden wir erst später mal sehen. Dazu gehören dann Leute wie zum Beispiel Christoph Blumhardt aus Württemberg. Nicht? Der war ja Mitglied des Landtags gewesen und hat da politisch mitgehandelt und hat politisch mitentschieden, um dann diese soziale Situation zu verändern. Oder Adolf Stöcker war in Berlin im Parlament gewesen im 19. Jahrhundert, hat sich da eingesetzt für Arbeitsrechte, sodass die armen Leute eben da aus religiösen Gründen eben besser arbeiten können. Oder es gibt andere, die dann zum Beispiel wie der Schweizer Pfarrer Sieber, der ist Mitglied des Nationalrats und der gleichzeitig macht Obdachlosenarbeit in Zürich und macht auch evangelistische Arbeit in Zürich und versucht da in der Politik eben christliche Maßstäbe mit einzubringen. Abraham Kuyper ist eine Person in den Niederlanden, der war Anfang des 20. Jahrhunderts in zwei Legislaturperioden Premierminister in den Niederlanden und hat stark die Niederlande mit beeinflusst bis heute. Zum Beispiel war er einer derjenigen, der die Freie Universität Amsterdam gegründet hat, die bis heute noch, wo relativ viele gläubige Professoren sind, als Gegengewicht zur staatlichen, normalstaatlichen Schule, Universität. Unter anderem hat er das mit eingesetzt, dass in den Medien müssen alle größeren kirchlichen Organisationen mit berücksichtigt werden. Das heißt, die haben bekommen Sendeplatz zur Verfügung gestellt, was in den meisten anderen Staaten nicht der Fall ist, sodass heute auch evangelikale Gruppen in Niederlanden im öffentlichen Fernsehen, natürlich wird das finanziert auch vom Staat, mit Einfluss nehmen können. Vielleicht erinnert ihr euch daran, es gab ja mal diese Serie Wie entstand die Bibel? Und da gibt es auch ein Buch darüber. Und das war im Fernsehen in Niederlanden ausgestrahlt worden aufgrund dieses Gesetzes. Das ist also möglich vorgeschrieben. Da merken wir viele positive Auswirkungen bewusst als Christ mit hineingenommen. Das ist möglich. Darüber hinaus habe ich dann Leute, wo wir jetzt darüber streiten können, ist Jimmy Carter überzeugter Christ oder nicht? Ich meine, es spricht einiges dafür, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, insbesondere was dafür spricht, dass er, nachdem er schon lange nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten war, immer noch fromm geredet hat. Denn wenn sie Präsidenten sind, dann reden sie meistens alle fromm, einfach weil es eine große Wählerschar gibt. Aber wenn sie nachher immer noch fromm reden, dann hat man schon den Eindruck, dann meinen sie es ernster. Also von daher, möglicherweise ist er einer, er sagt es jedenfalls. Johannes Rau sagt auch in Nordrhein-Westfalen, auch als Bundespräsident, er sei Christ. Es gibt auch einige fromme Aussagen von ihm, weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich gläubig ist oder nicht. Auf jeden Fall sehen wir da Leute, die für sich einen Anspruch erheben. Das ist das Gleiche, sieht man im Bereich von, oder der Horst Waffenschmidt kennt ihr vielleicht, der ist ja gestorben vor einer Zeit lang, der war ja parlamentarischer Staatssekretär oder irgendwie so etwas. Und hat sich dann insbesondere um Aussiedlerfragen gekümmert. Und bei ihm wissen wir ja ziemlich deutlich, er ist überzeugter Christ gewesen
und er hat sich auch politisch engagiert. Also hier merken wir, es gibt Beispiele von Menschen in der Geschichte und in der Gegenwart, die bewusst als Christen in der Politik aktiv werden. Da könnten wir sagen, irgendwie scheint es möglich zu sein. Aber diese Möglichkeit alleine genügt uns natürlich nicht. Wir könnten ja auch sagen, ja, es gibt ja auch christliche Bankräuber, nicht? Und das ist ja noch kein Beweis für uns dafür, dass wir eine Bank überfallen sollen. Jetzt müssten wir also biblischen Maßstab nehmen. Da ermahne ich euch ja immer wieder zu, in die Bibel reinzuschauen, zu sehen, was sagt uns denn die Bibel vom politischen Engagement von Menschen. Und zuerst einmal müssen wir dann ins Alte Testament schauen. Einfach weil da die Bibel anfängt. Genau. Richtig. Das wäre ein typisches Beispiel. Ich gehe jetzt erstmal also prinzipiell das versuchen ein bisschen durch. Aber wenn wir solche Beispiele nehmen, dann könnten wir sagen Mose, ja. Also generell. Fallen im Alten Testament, das ist natürlich für uns ein bisschen ein Problem, die Volks- und die Religionszugehörigkeit zusammen, sodass sie gegenseitig beeinflussen. Das heißt, jemand ist gleichzeitig Mitglied einer Religion, das heißt des Judentums und gleichzeitig auch des Staates. Und insofern ist das natürlich noch ein bisschen was anderes als in einem Staat, wie wir heute leben, der ja nicht christlich ist, also der weltlich ist. Und von daher in einem rein jüdischen Staat sich zu engagieren, ist noch auf einer anderen Stufe. Erstmal. Trotzdem allerdings finden wir im Alten Testament eine klare Trennung von religiösem und staatlichem Bereich. Also das heißt, das mischt sich nicht. Die sind zwar gleichzeitig Juden und Israelis sozusagen, aber das trennt sich voneinander. Und von daher merken wir, diese Trennung ist schon ähnlich wie die wir heute auch haben. Diese Trennung wird beispielsweise dadurch deutlich, dass nämlich der König keine religiösen Handlungen vollziehen durfte. Denken wir zum Beispiel an Saul. Der wollte dann Opfer bringen, weil der Prophet so lange dauert und braucht, bis er kommt vor der Schlacht. Also macht er das Opfer und was ist hinterher? Genau, Gott verurteilt ihn deshalb. Sünde, verboten, das heißt, es gab eine strenge Trennung, sozusagen eine Gewaltentrennung, könnten wir sagen, zwischen Kirche und Staat. Oder wir müssen sagen, zwischen Synagoge und Staat. Der Hohepriester hatte dem Politischen nichts einzureden, aber der König durfte auch den Hohepriestern und den Priestern nichts befehlen. Also da gab es eine strenge Trennung davon. Diese Trennung ist im personellen Bereich, wo ich eben darauf hinweise, der Herrscher ist nicht gleichzeitig religiöses Oberhaupt, auch im Rituellen. Der Herrscher darf keine gottesdienstliche Handlung ausführen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der Priester keine gesellschaftliche Sonderstellung genießt. Also er ist jetzt normal, obwohl er manchmal auch als Berater auftritt des Königs, aber der hat jetzt nicht pro forma, also generell, weil er Priester ist, eine besondere politische Funktion. Es ist ja schon so, dass er eben auf Steuer, dass er bezahlt wird wegen dem Zehnten und so, das gibt es, aber das ist ja keine Sonderstellung bezüglich der politischen Stellung im Land. Teilweise sind sie Berater des Königs. Aufgrund dieser Gewaltenteilung kann der jüdische Glaube auch in anderen Staatsformen überleben. Das heißt nicht nur unter der Monarchie, zum Beispiel unter Propheten, unter Richtern, unter Königen und sogar im Exil, Babylon, Assyrien, Ägypten oder in der Zerstreuung der Gegenwart. Wenn nämlich das wirklich alles in eins wäre, wie es bei manchen Religionen der Fall ist, dann würden sie untergehen, sobald der Staat nicht mehr existiert. Aber hier bewusst, es gibt die Trennung zwischen Religion und Staat bei den Juden. Und deshalb könnten wir hier begründen, in einer gewissen Weise, wenn wir uns mit Politik Gedanken machen, eine Trennung von Kirche und Staat ist durchaus auch im christlichen Bereich wahrscheinlich hilfreich, denn das hat Gott damals auch schon so organisiert. Die gesellschaftliche Situation in Israel zu analysieren und daraus Rückschlüsse für die heutige Situation zu ziehen, kann manchmal schwierig werden, denn Israel hat natürlich keine Demokratie. Also was machen wir mit der modernen Demokratie? Ist vielleicht die Demokratie wieder göttlich? Müssten wir jetzt die Frage stellen. Aber wahrscheinlich geht diese Sichtweise zu weit von neuzeitlich europäischen Auffassungen aus. Zwar finden wir im Alten Testament manche Dinge, die als Abstimmung gelten könnten. Also wo dann abgestimmt wird, wollt ihr das, wollt ihr hier hingehen, zum Beispiel wenn Könige bestimmt worden sind. Nicht? Dann wurden die sozusagen generell, also das ganze Volk hat dann proklamiert, ja, das ist unser König und so. Gleichzeitig wurden die aber von Gott erwählt und gesalbt von einem Priester und Propheten. Wenn wir im Alten Testament also als Vorbild nehmen, dann merken wir, es tritt stärker ein dynastisches Denken hervor. Zum Beispiel du und deine Nachkommen, ihr werdet Könige sein. Also nicht mal so ein Wahlkönigtum, wie es in Deutschland lange Zeit üblich gewesen war, der am meisten Bestechungsgelder bezahlt hat oder der am geeignetsten ist, je nachdem, wie man das dann sieht. Vielleicht ist ja auch der geeignetste, der am meisten Geld hat, nicht? Wer weiß. Jedenfalls der wird dann König, sondern hier ist es mehr dynastisch, das wird einfach vererbt. Also könnten wir jetzt sagen, vielleicht die erbliche Monarchie ist das ideale Vorbild. Allerdings ist es so, dass darüber hinaus im Alten Testament und auch im Neuen Testament viel stärker die Erwählung und der Wille Gottes eine Rolle spielt. Wir lesen im Neuen Testament auch, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Aha, da merken wir, es ist nicht nur so, die sind zufällig mal gerade in dieser oder jenen Form angekommen, sondern Gott hat irgendwie das auch gewollt. Es steht mit dahinter. Können wir die Frage stellen, natürlich schwierig, wollte Gott auch Stalin, wollte Gott auch Hitler? Diese Frage wollen wir erstmal nicht beantworten, aber generell sehen wir die biblische Aussage, von der wir mal ausgehen wollen, Gott, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Also Gott steht irgendwie dahinter, hat sie eingesetzt, hat sie legitimiert. Zum Teil durch stellvertretende Propheten, wie bei Samuel und David, der dann gesalbt wird und eingesetzt wird. Sie werden dann bestätigt oder eingesetzt vom Volk oder der Gemeinde. Die ideale, von Gott bevorzugte Staatsform scheint aber die Theokratie zu sein. Das heißt, jeder ordnet sich direkt Gott unter und dann gibt es für bestimmte Bedrohungen des Staates Leute, die eingestellt werden, bis die Bedrohung vorbei ist. Das sind die Richter zum Beispiel, im Buch der Richter. Es gibt eine Bedrohung, dann weiß man nicht, wie man kämpfen soll, wir brauchen einen Führer, also gibt es Gideon, der ist als Führer, geht voran. Sobald der Streit vorbei ist, dann tritt er auch wieder ab. Das heißt, das scheint die ideale Form zu sein. Denn das Königtum, können wir auch in der Bibel nachlesen, das Königtum wird eigentlich nur gegen den Widerstand Gottes durchgeführt. Wir lesen das beispielsweise in 1. Samuel 8, Verse 6 bis 9. Kann jemand mal aufschlagen. 1. Samuel 8, 6 bis 9. Und dann kommt das Recht des Königs und wird gesagt, ja, das ist aber schlecht für euch. Der wird euch das Geld nehmen, der wird eure Frauen nehmen, der wird eure Männer als Krieger nehmen, aber die wollen trotzdem. Also hier merken wir, eigentlich ist das nicht das Ideal, was Gott will. Und dann sagt er auch, das ist okay, wenn sie unbedingt wollen, tu ihnen den Willen, aber eigentlich versündigen sie sich gegen mich dabei. Also wir merken, das Original, das eigentliche Ideal wäre, wie wir das in der Richterzeit haben, die Leute versuchen, nach der Ordnung Gottes zu leben. Ich würde auch so das Ende, die letzten Verse im Richterbuch, heißen nämlich wie? Die letzten Verse im Richterbuch? Genau. Meistens wird das interpretiert und wird gesagt, da ist ja keine Ordnung da. Da ist ja keine Macht, die sagt, was richtig ist. Ich glaube, dass das gar nicht so gemeint ist. Ich glaube, hier ist eigentlich eher mit gemeint, jeder hat von Gott erkannt, was richtig ist und er tat das, man brauchte keinen König, der da geherrscht hat. Aber es gab dann ja Richter, die gerichtet haben für richtig und falsch. Das gab es ja in den Städten, die haben juristisch geordnet. Es gab dann auch diejenigen, die die Heerführer gemacht haben. Und wir sehen ja, eigentlich ist die Zeit der Richter gar nicht so unmoralisch. Die Zeit der Könige hinterher ist oft viel unmoralischer, wenn die abgefallen waren und dann die heidnischen Heiligtümer aufgebaut haben und so. Das heißt, ich würde diesen Vers eher so verstehen, so hat Gott sich das gedacht. Er kritisiert das ja auch nicht. Sie sind direkt Gott untergeordnet, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil Gott ihnen das gezeigt hat. Sie haben das Gesetz des Mose, an das sie sich richten sollten. Jeder tat, was er von Gott, vor Gott natürlich für richtig hielt, dass das damit gemeint ist. Also keine Staatsmacht, sondern direkte Abhängigkeit von Gott. Und in Notsituationen und für bestimmte Fragen dann auch Spezialisten, die eingesetzt werden. Das fällt jetzt weg. Es wird ein König eingeführt, ein irdischer König, und das ist eigentlich erst einmal nicht die erste Option Gottes. Deshalb müssen wir sagen, wenn, dann auch nicht Monarchie, sondern wenn, dann eine Theokratie. Gott herrscht durch die Menschen, die er beruft. Allerdings müssen wir auch sehen, dass Gott hinterher diese Monarchie trotzdem benutzt. Also er ist erstmal nicht dafür, aber er benutzt sie und sieht dann sogar David als Vorbild Jesu, also als König. Jesus wird hinterher als König bezeichnet, Gott selbst bezeichnet Jesu als König. Natürlich als überirdischen, nicht menschlichen König. Aber Gott benutzt
also die Könige von Israel, auch um seinen Plan zum Durchbruch zu verhelfen. Das heißt erstmal, er ist nicht ganz dafür, aber Gott benutzt auch diese Staatsform. Was wir dahinter sehen, ist schon ein bisschen, dass Gott zwar eine Staatsform bevorzugt, aber dass wir als Christen nicht sagen können, diese ist die alleinig mögliche, unter der wir leben können. Wir merken hier schon zwei verschiedene Staatsformen, beide werden von Gott benutzt. Also es gibt verschiedene Staatsformen damals, Gott ist nicht gebunden an eine, auch wenn er eine stärker bevorzugt und andere eher ablehnt dabei. Also, der Staat ist jetzt keine religiöse Unterorganisation, er muss aber gleichzeitig sich den Geboten Gottes unterstellen. Das ist ganz klar. Auch der König und auch der Staat muss den religiösen Ordnungen gehorsam sein. Das ist eine Sache, die sich durchzieht, egal ob in der Richterzeit oder unter den Königen. Das bedeutet, ein von Gott genannter idealer Staat muss sich nach religiösen Ordnungen richten. Der ist nicht losgelöst davon. Es gibt also in der Bibel kein säkulares Recht, weltliches Recht und ein religiöses Recht. Das ist in der Bibel eins. Und das wäre natürlich für uns, wenn wir als christliche Politiker wären, nehmen wir mal an, das gäbe es schon, wir sind ja noch nicht am Ende unserer Gespräche, aber nehmen wir an, mal das gäbe es, dann müsste er hieraus den Schluss ziehen, ja, dann müsste ich mich einsetzen dafür, dass biblische Ordnungen auch in der Rechtsprechung Gültigkeit bekommen. Ganz gleich, ob die Leute alle daran glauben oder nicht. Wir haben ja gestern von den Fremdlingen gehört, die in Israel leben. Da könnt ihr auch sagen, nein, wir sind aber hier Baalsanbeter, wir müssen nicht uns danach richten. Das galt nicht. Es galt für die Baalsanbeter genau dieselben juristischen Gesetze wie für die Juden im Alten Testament. Also insofern auch durchaus Durchsetzung der Gebote für Menschen, die religiös einer anderen Auffassung sind. Die staatliche Gesetzgebung Israels wird immer wieder religiös begründet. Wir finden Aussagen über soziale, familiäre, juristische, wirtschaftliche oder auch ökologische Angaben in der Bibel, die eigentlich Staatsrecht sind und die nichts mit Religion zu tun haben. Können wir sagen, wie Arbeitsrecht ist, wie du deine Leute bezahlen musst, ob du da einen Zaun bauen, wenn du auf einer, also ein Haus hast, ob du da ein Geländer bauen musst oder nicht. Würden wir sagen, was hat denn das in der Religion zu tun? Ne? Aber da finden wir Angaben für Bücher Mose, genau. Wenn du da kein Geländer machst und jemand stürzt runter, dann bist du schuld, dass er gestorben ist und musst möglicherweise auch mit der Todesstrafe bestraft werden. Solche Sachen zum Beispiel. Und da merken wir, das fließt schon ein Stück weit zusammen. Es gibt zwar eine Trennung, aber das von Gott gegebene Gesetz ist auch verpflichtend für den Staat. Müssen wir dabei sagen. Es gibt eine Art Verfassung Gottes. Und der König hat auch nur seine Autorität und Legitimität, wenn er von Gott eingesetzt ist. Gott kann dann sogar fremde Völker gebrauchen, um seinen Willen durchzusetzen. Also Gott ist nicht gebunden an den Frommen. Jetzt könnten wir auch sagen, Gott könnte durch Gerhard Schröder könnte er seinen Willen verwirklichen, obwohl er ja offensichtlich kein Christ ist. Ich meine, das können wir glaube ich sagen, weil er ist ja selbst bekennt, dass er kein Christ ist, soweit ich weiß. Also dann könnten wir sagen, Gott kann auch seinen Willen dadurch durchführen. Das tut er zum Beispiel durch Nebukadnezar oder durch Kyros oder so. Also durch weltliche Leute, die sich nicht erstmal bekehren. Manche bekehren sich hinterher, manche nicht. Gott wirkt trotzdem durch sie, kann also auch dadurch sich durchsetzen. Generell, Gott bindet sich eben nicht an ein bestimmtes Staatssystem, könnten wir dafür sagen. Man soll im Alten Testament sich auch den Ordnungen des jeweiligen Staates unterwerfen, selbst wenn das jetzt über die Ordnung der Bibel hinausgeht. Außer diese Forderungen widersprechen deutlich den Aufforderungen Gottes. Dann nehmen wir das Beispiel Daniels. Der König fordert, du sollst dieses Bild anbeten, zu keinem anderen Gott beten, da sagt Daniel, nee, das geht nicht. Aber bei allen anderen Sachen, da macht Daniel das so, wie der König es will. Also das heißt hier, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem biblischen Gesetz und zwischen dem staatlichen Gesetz irgendeines Staates. Das ist für uns aber genauso verpflichtend im Alten Testament, wenn irgendein König das sagt mit den Abgaben, wie das, was von Gott ist, außer wenn es direkt Gott widerspricht. Ja, so beispielsweise sehen wir in der Königszeit, gibt es dann die lokale Rechtsprechung, dann Wehrdienst, Zahlen von Steuern und so weiter und so weiter. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass im Alten Testament Gott Personen nicht nur als passive Bürger einsetzt und nicht nur als Könige in Israel. Israel können wir ja sagen, ist immer was Besonderes, weil es von Gott berufen ist. Sondern wir sehen eine ganze Menge im Alten Testament an Personen, die in einem heidnischen Staat durch die Berufung Gottes eine wichtige politische Funktion innehaben. Welche Leute fallen uns da zum Beispiel ein? Josef, ganz klar.
Er hat sich ja nicht darum bemüht, er hat sich auch nicht beworben, irgendwie ich will jetzt Chef werden, sondern Gott hat ihn so berufen, durch die Sache mit dem Traum. Er wusste, dann wird er berufen werden und Gott gebraucht ihn ja hinterher auch. Er sagt ihm nicht, nein, für Juden gibt es das nicht, im fremden Staat, in dem heidnischen Staat. Und das war ja, die haben immer noch Götzenanbeter in Ägypten, nachher auch. Aber er war treu bei Gott. Das heißt, es wird im Alten Testament nicht verboten, dass ein frommer, gesetzestreuer Jude in einem heidnischen Staat, wo Götzenanbeter sind, diesen Staat regiert. Und er hat nicht nur evangelisiert, sondern er hat dann gut geordnet.
Da werden die Häuser gebaut, die Scheunen gebaut, und hier wird das gut verteilt. Also richtig gehandelt, wie ein Staatsmann das tut, um diese Ungläubigen zum Überleben zu bringen. Also hier merken wir, Gott macht es nicht generell so, du musst dich erst bekehren und dann kannst du politisch aktiv werden, sondern politisch aktiv werden auch in einem heidnischen Staat. Andere Person wäre Daniel, das ist ganz das Ähnliche. Der macht das ja nicht ganz freiwillig, aber auch hier mit Berufung Gottes könnten wir sagen, denn hier ist ja die Sache, es gibt viele, die aus Israel rausgebracht werden, aber gerade die, die treu bei Gott halten, zu denen stellt er sich, dass die die höchsten Positionen im Staat innehaben. Hätte Gott es nicht gewollt, hätte er es einfach so machen müssen, dann wären die irgendwelche Niedrigpositionen, so wie das manchmal im Pietismus ja üblich ist, halt dich niedrig und fall bloß nicht auf und mach nicht viel, sei ruhig und still im Lande. Das ist ja eher eine Ausprägung dabei. Das ist hier nicht unbedingt der Fall. Das sind aber nicht die beiden einzigen Ausnahmen. Es gibt auch noch andere Personen im Alten Testament, die politisch aktiv werden in heidnischer Umgebung. Zum Beispiel, genau, Esther. Ja. Wer noch? Ja, ich führe beispielsweise den Mordechai auf. Nicht? Der gehört ja mit dazu. Aber der wird ja auch nur ein hoher Minister hinterher. Der wird ja da Visier oder so etwas. Nicht? Und das wäre in gewisser Weise schon freiwillig. Er müsste ja nicht. Er könnte durchaus ablehnen. Die Esther, naja, die wird jetzt gezwungen zu heiraten, er aber nicht. Es ist ein Angebot, um ihn zu ehren. Nicht? Und er ist einverstanden damit. Hier merken wir, er ist auch in Persien ein vornehmer Minister als frommer Jude. Also auch das gibt es da. Wir finden nicht nur Einzelbeispiele, wir finden zahlreiche Beispiele von Leuten, die in heidnischen Staaten wichtige Regierungsverantwortung aufnehmen im Alten Testament, obwohl sie in einem säkularisierten Staat sind, obwohl sie nur eine Minderheit bilden in all diesen Staaten. Das heißt, hier könnten wir im Alten Testament eine versuchen, das anzuwenden aufs Neue Testament, könnten sagen, das ist eine ähnliche Situation, wie wir heute als Christen leben. Genau. Ja, genau. Ja, nicht direkt so. Mhm. Genau. Oder auch bei den anderen, natürlich auch bei Daniel, auch bei Josef. Ich meine, das ist ja viel, was in der Bibel darüber ist. Und die sind ja als Vorbilder genommen. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, wenn ihr die schaut, die sind als sehr große Vorbilder genommen. Ne? Für vorbildlicher als die meisten Herrscher in Israel. Wenn ihr nämlich die meisten Herrscher in Israel anschaut, also in einem frommen Land sozusagen, die meisten davon, die hauen daneben. Also irgendwann fallen sie vom Glauben ab, irgendwann werden sie Götzendiener und so. Aber hier, diejenigen, die im Ausland sind, Exil, da findest du dann diese vorbildlichen Herrscher und Regierungsbeamten dabei. Also, wenn wir das auf unsere gegenwärtige Situation anwenden wollten oder wollen, was könnten wir daraus für Schlüsse ziehen? Jetzt diese Analyse von jüdischer Politik Alten Testaments und Handeln Gottes im Alten Testament. Was könnten wir da für Schlüsse rausziehen? Genau, zumindest im Alten Testament hat er nichts dagegen. Ja, was noch? Ich habe zwischendurch mal ein paar Anregungen hier, was wir daraus ziehen können für Schlussfolgerungen. Genau, auch das. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass wir sogar berufen werden in die Politik. Also, dass es heute Christen gibt, wo wir nicht nur sagen, es ist eventuell erlaubt, sondern wo Gott sogar sagt, du sollst das tun. Gott beruft nicht nur in die Mission, sondern hier sehen wir Beispiele, Gott beruft in die Politik hinein. Müssen wir prinzipiell mit rechnen. Ja, was noch? Ich habe erwähnt, zum Beispiel Staatssystem. Ist das von Gott festgeschrieben? Dürfen wir nur in der Monarchie als Christen aktiv werden? Nein, ist nicht festgeschrieben. Das heißt, eine Staatsform ist von Gott nicht von vornherein festgeschrieben. Dann erwähne ich auch, dass die Ordnungen Gottes jeden Bereich des gesellschaftlichen Lebens, das heißt auch der Politik, bestimmen. Das würde heißen, wenn wir heute als Christen politisch aktiv werden, dann müssen wir immer wieder unsere Ethik in der Bibel versuchen zu begründen. Wir können nicht einfach losgelöst davon sagen, jetzt sind wir Christen, wie Luther das hier gesagt hat. Luther hat zwei reiche Lehre, gut, in der Gemeinde gelten die Ordnungen Gottes und in der Welt, da gelten andere Ordnungen. Das geht so nicht. Sondern da muss man sagen, nein, das gehört zusammen, das kann man nicht von vornherein voneinander trennen. Ja, dann kommen wir zum Neuen Testament. Im Neuen Testament gibt es ja keine spezifische Staatslehre. Es ist sogar so, dass ein Spezialausdruck für Staat fehlt. Zwar gibt es das Wort Polis im Neuen Testament, was aber in den meisten Fällen nicht politisch gemeint ist, sondern Polis als Stadt. Nicht? Polis kann ja Stadt heißen und auch Staat heißen im Griechischen. Meistens wird es in Form von Stadt gebraucht und nicht von Staat im politischen Sinne im Neuen Testament. Die einzelnen Stellungnahmen, die in der Bibel im Neuen Testament zum Staat, also oder zur Gesellschaft auch zeigen, die lassen allerdings sich doch auf aktuelle Fragen anwenden. Prinzipiell gilt, und das wissen wir sicherlich, die Unterordnung unter den Staat, die den Bösen bestraft und den Guten bewahrt. Römer 13 und auch 1. Petrus 2, Verse 13 bis 15. Unterordnung unter den Staat. Vielleicht lesen wir das gerade mal. Römer 13 ist uns ja bekannt. Das ganze Kapitel, was eben sagt, ihr sollt euch dem Staat unterordnen, er hat das Schwert nicht umsonst und so weiter und tut das. Und ja, jetzt die Sache, wie ist das in 1. Petrus 2, Vers 13 bis 15? Ja, hier wird gesagt, wir sollen dem Staat gehorsam sein und auch den niedrigen Staatsbeamten sozusagen, hier den Hauptleuten, also nicht nur dem König. Warum? Um Gottes Willen. Das heißt, nicht nur um ihrer selbst Willen, sondern weil Gott sie eingesetzt hat. Könnte man fast sagen, ja genau, noch intensiver eigentlich. Nicht? Vor allem, weil es ja konkreter wird. Das eine, Römer 13 ist mehr so ein Prinzip, so ein allgemeines Prinzip. Hier ist es ganz konkret. Nicht? Und hier wird gesagt, ihr sollt untertan sein. Einerseits, weil Gott es will, andererseits, damit ihr denen dann an das Maul stopft, nicht? Damit ihr jetzt keine Vorwürfe gegen euch haben. Also hier ganz deutlich, wir sollen uns dem Staat unterordnen. Und dieser Gehorsam gilt ja auch einem nichtchristlichen Staat gegenüber. Denn wo Paul Petrus das schreibt im ersten Petrusbrief, er ist ja in was für einem Land? Ja, ganz genau. Das heißt, er ist unter Heiden im Römischen Reich in einem Staat, der die Christen verfolgt. Und das schreibt Petrus ja auch in seinem Brief. Er redet ja von der Mühsal, von der Verfolgung, unter der sie leiden. Das heißt, hier ist ein Staat, der sogar Christen verfolgt. Und trotzdem sagt er, ihr müsst euch dem Staat unterordnen. Genau. Das heißt, die Juden, die überall verstreut sind, Judenchristen, die ja im Römischen Reich sind, die in einem Staat sind, wo wir schon wissen, hier hat schon Verfolgung eingesetzt. Das lesen wir ja im ersten und zweiten Petrusbrief, dass da Verfolgung stattgefunden hat. Und trotzdem fordert er auf, sich diesem Staat zu unterwerfen. Und das merken wir ja auch Römer 13 ist ja von Paulus geschrieben, als er schon in Gefangenschaft, in römischer Gefangenschaft ist und nach Rom transportiert werden soll. Das heißt, auch da, er fordert, sich dem Staat zu unterwerfen, der gegen Christen vorgeht. Also merken wir hier, es geht nicht nur darum, wenn wir einen Christen als Bundeskanzler haben, gehorsam zu sein, sondern auch generell, Neues Testament. Darüber hinaus drückt es sich auch im Halten der konkreten Gebote aus, wie zum Beispiel Zahlen der Steuer, Halten der Gesetze. Markus 12, Vers 17. Ja, da sind wir zum Beispiel bei den Steuern. Ganz klar, es soll nicht diskutiert werden, zu sagen, ja, mein Geld gehört doch Gott, nicht? Dann behalte ich es für mich und bezahle keine Steuern. Steuerhinterziehung, fromm begründet, mein Geld gehört alles Gott. Das geht nicht, sondern hier wird eindeutig gesagt, wenn der Kaiser das fordert, dann bezahlt das auch. Keine Diskussion mehr darum. Wir finden ja eine andere Stelle auch, wo er zu den Soldaten spricht und sagt, bleibt ruhig weiter Soldaten, aber seid nicht ungerecht, unterdrückt niemanden. Das heißt, gehorcht dem staatlichen Maßstäben, aber geht nicht darüber hinaus. Das sollt ihr nicht tun. Also nicht zu sagen, jetzt wie gesagt, Pazifistin ist über Pazifismus gehabt, sondern den Ordnungen, die vorgegeben sind, entsprechend zu handeln. Es sei denn natürlich, sie sind gegen die Ordnung Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 2 haben wir dann das Gebet für die Obrigkeit. Wir werden aufgefordert, und das ist endlich der Befehl, wir sollen aktiv für die Obrigkeit beten. 1. Timotheus 2, Vers 2. Ja, das heißt, was sollen wir tun bei denen? Ist das im Vers davor dann? Danke. Genau. Und insbesondere für Könige, Herrscher und so weiter. Und dann ist die Folge, damit wir ein ruhiges Leben haben, jetzt darf man das nicht falsch verstehen, dass gemeint ist, wir dürfen jetzt keine politische Verantwortung nehmen, weil das nicht mehr das ruhige Leben wäre. Hier ist hier umgekehrt, hier soll gesagt werden, betet für die, damit eben auch diejenigen, die nicht politisch aktiv sind, damit alle sozusagen nicht die Verfolgung leiden, damit es ihnen gut geht, damit geregelte Verhältnisse sind. Das hat also nichts mit damit zu tun, dass wir nicht Karriere machen dürfen. Beispiele im Neuen Testament, wo Personen erwähnt werden, die eine wichtige gesellschaftliche Stellung innehaben, beispielsweise Apostelgeschichte 10, Verse 22 oder 13, Vers 12. Habt ihr das gerade? Ja.
Christ und ein Hauptmann war damals in der römischen Armee gleichzeitig ein Staatsmann. Das heißt, der wird als Publizier Christ genannt, obwohl er politische Verantwortung, natürlich nicht als König, aber in der Regierungsverantwortung innehat. Und das wird dort positiv.
Genau, und sogar Feinde von Israel waren, ja, genau. Dann haben wir im 13, nicht? 12. Ja, also hier, was ist das? Wo hast du 10? 13? Vers 12. Genau. Wurde er gläubig und verwunderte sich in der Lehre. Das heißt, hier ein Statthalter. Also auch eine hohe politische Funktion. Das, was ich eigentlich hier, das habe ich noch nachgeschlagen. Wir sehen hier auch in der ersten Gemeinde, zum Beispiel 13 Vers 1. Das haben wir ja mal gelesen. Es war in Antiochien der Gemeinde Propheten, Lehrer, nämlich Barnabas, Simon und so weiter. Und dann Lucius von Kyrene und der Manea, welcher mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war. Also auch hier einer aus dem hohen Adel. Ein hoher Adliger, der zur Gemeinde gehört. Und der hat seinen Posten nicht aufgegeben. Lesen wir nirgends, kein Hinweis. Auch der Statthalter hat nicht gesagt, jetzt bin ich Christ, kein Statthalter mehr. Ende dabei. Es gibt auch noch andere Stellen dabei, die im Neuen Testament darauf hinweisen, es gab durchaus, wenn auch nicht viele, aber einzelne Personen, die in dem Herrschaftsbereich, denken wir zum Beispiel, ich glaube es im Römerbrief, wo er sagt, grüßt die in des Kaisers Hause sind. Das sind die höheren Beamten gemeint. Also das heißt, die Leute, nicht der Kaiser selbst, aber die höheren Beamten, die in dem Regierungsapparat des Kaisers mitarbeiten als Christen. Also auch da ein Hinweis. Generell sehen wir, es gab durchaus Personen, die hier Statthalter, Hauptmann, Adliger, die hohe politische Verantwortung inne gehabt haben und Christen sind und es wird keinerlei Konflikt dabei gesehen. Konflikt entsteht nur dann, wenn sie nicht mehr so handeln, wie Gott das eigentlich will. Das heißt, wenn sie die Ordnung Gottes überschreiten, aber das gilt ja für jeden Christen prinzipiell. Oder denken wir beispielsweise auch an den Kämmerer aus dem Morgenland. Das ist ja ein hoher Beamter, Finanzminister, ne? Wird dann irgendwann gesagt, jetzt bist du gläubig, jetzt musst du hier bleiben, kannst du nicht mehr Finanzminister gehen. Nee. Der reist zurück und aus der Kirchengeschichte wissen wir sogar, dass der nämlich dazu beigetragen hat, dass das Land hinterher missioniert worden war, weil das war ein sehr, also da hat sich die Kirche sehr stark ausgebreitet außerhalb des Römischen Reiches. Das ist ja eben wahrscheinlich Sudan, so dort eben mehr in der Richtung gewesen. Da hat sich sehr früh ein christliches Reich ausgebreitet. Also hier merken wir, der ist hinterher aktiv geworden, auch als hoher Beamter. Als hoher Herrscher, so als Minister. Ne? Also auch da ein Beispiel, deutlich, Gott gebraucht Leute auch in hoher Regierungsverantwortung im Neuen Testament. Ja, also, es ist nicht ausgeschlossen. Die Grenzen des Gehorsams sind natürlich erreicht, wo göttliche Gebote überschritten werden sollen. Du sollst Gott mehr gehorchen als die Menschen. Das gilt natürlich auch hier. Es ist auch da überschritten, wo sich Menschen Gottes Stellung anmaßen. Das ist beim Kaiser zum Beispiel. Da, wo der Kaiser, du sollst nicht Gott geben, was Gott ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, Gott gebührt die Ehre und die Anbetung. Deshalb haben die Christen sich ja geweigert, den Kaiser als Gott anzubeten. Das ist verboten. Du sollst guter Staatsminister sein, aber den Kaiser als Gott anbeten, das geht dann doch nicht. Ja, trotz der angekündigten Verfolgung sollen sich die Christen unterordnen. Interessant ist auch, dass die Christen nicht sozial revolutionär sind. Nämlich in einem Staat, in dem zum Beispiel die Sklaverei gefordert wird, schickt Paulus das ist der Philemonbrief, Onesimus wieder zurück in die Sklaverei. Warum? Weil er sagt, das ist Staatsgesetz, das gilt und danach müssen wir uns richten. Natürlich, er sagt auch, wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann werde frei. Und er sagt auch den Herren, ihr müsst aber gut mit euren Sklaven umgehen. Aber er ist nicht sozialrevolutionär, dass er sagt, jetzt müssen wir das vollkommen abschaffen. Wenn es möglich ist, dann ja. Und er sagt dann auch in der Gemeinde, da gibt es keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien. Die sind gleich vor Gott. Das ist kein Unterschied. Also nicht zu sagen, Sklaven die letzte Bank, Sklaven können nicht bei uns Mitarbeiter werden, das nicht. Aber eben durchaus die gesellschaftliche Ordnung bleibt bestehen. Das ist ja auch sehr herausfordernd. Ne? Weil irgendwie scheint uns das ein bisschen seltsam zu sein. Ist ja nicht, dass er sich für Sklaverei einsetzt, sondern er setzt sich ja nur ein für die Ordnung, dass wir nicht die Gesetze des Staates überschreiten, wenn sie nicht grundsätzlich der Ordnung Gottes widerstehen. Also er wäre schon dagegen, wenn du jetzt einen versklavst, einfach so, das ja. Aber wenn du schon Sklave bist, dann ist es so, dass vielleicht dein Herr oder das Regime oder der Staat oder so etwas dagegen sind. Aber erstmal, solange die Ordnung gilt, solange müssen wir uns auch an die Ordnung halten. Das heißt nicht, dass wir uns nicht kritisch dagegen äußern dürfen, das auch nicht. aber dass wir durchaus sehen müssen, die Gesetze gelten noch. Dann finden wir... Ja. Genau. Ja, genau. Aber in dem Rahmen, der gesetzlich möglich war. Das ist dann ja auch, dann hat er die Angst und sagt, ja, wenn ich unangemeldet dahin komme, vielleicht bringt er mich um. Und dann sagt er jetzt nicht, diese blöde Geschichte und überhaupt, warum bin ich weniger als du Emanzipation durchsetzen oder so als Esther? Das hat sie auch nicht gemacht. Das heißt, sie hat sich an die bestehenden Regeln gehalten, wusste auch, jetzt kann ich nicht selbst Ordnung. Sie hätte ja versuchen können, als Königin selbst ihren Einfluss geltend zu machen. Macht sie nicht. Sie weiß, das kann nur der König, der kann Gesetze erlassen. Und dann geht sie auch den Weg über den König. Also da durchaus, sie hält sich an den Rahmen, der damals ihr vorgegeben ist. Soweit. Ja, sieht aus, klar. Genau, richtig. Genau. Wir müssen unterscheiden. Wir dürfen auf Missstände aufmerksam machen, aber was die Kirchen tun, die betreiben ja regelrecht Politik dabei. Das ist dann eine ganz andere Sache. Und das ist eher dann verboten. Und zwar Politik im Widerstand zu den herrschenden Ordnungen des Staates. So war es beispielsweise, dass schon bevor das staatlich erlaubt war, gab es erste Pfarrer, die Trauungen an Homosexuellen vorgenommen haben. Oder meinetwegen so eine Art Kirchenasyl. Wenn der Staat sagt, nein, hier gibt es kein Asyl, dann sagen sie, aber wir sind über der Kirche, über dem Staat, wir geben das. Solche Sachen. Das ist zum Beispiel eher problematisch. Natürlich, das ist zum Teil aus dem Alten Testament, wo es diese Freistätten gab, aber diese Freistätten waren von Gott festgeschrieben, das waren nicht irgendwelche Pfarrer, der entschieden hat, du darfst oder darfst nicht, sondern es waren feste Regeln, nach denen das vorgegangen ist. Das heißt, hier sind Sachen, wo Kirche versucht, bewusst staatliche Überordnungen zu übergehen, weil sie meint, dass sie jetzt besser das wüssten, obwohl es Ordnungen sind, die ja in der Bibel nicht mehr gefordert sind, wie die Trauung von Homosexuellen. Das ist ja nicht gefordert, sondern einfach sagen wir, wir sind noch moderner, wir sind noch weniger repressiv, wir wollen den Leuten da Schutz bieten. Dann, der Gläubige soll allerdings auch nie die irdische Welt so sehr in den Vordergrund rücken, dass er seine himmlische Bürgerschaft verliert. Das ist ja Philipper 3, Vers 2 beispielsweise. Deshalb sollen die Christen auch nicht so leben, wie die sie umgebende Welt das tut. Das heißt, wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Das ist vollkommen klar. Wir müssen nach den Maßstäben der Gesetzgebung leben, aber wir müssen uns nicht anpassen. Ja, Philipper 3, Vers 20. Ist? Ja, 20. Ja, unser Wandel, das ist eigentlich nicht ganz richtig, da muss eigentlich übersetzt werden. Oder was hast du gelesen? Ja, genau, Wandel ist eigentlich richtig. Genau, das ist das Bürgerrecht. Das ist nämlich das Wort, was hier gebraucht ist. Und das ist nämlich ein politischer Begriff. Wandel hört sich so ein bisschen an, so unser Leben. Hier ist nämlich Bürgerrecht gemeint, das heißt politisch. Wir sind politisch nicht in erster Linie Deutsche, sondern wir sind politisch in erster Linie Himmelsbürger. Das ist auch wichtig für uns. Denn das heißt, wir sind in erster Linie verbunden mit Christen auf der ganzen Welt. Die gehören nicht zum selben Staat, zum Himmelsstaat. Und dass wir zufälligerweise hier mal eine Zeit lang Deutsche sind auf der Erde, das ist sekundär. Das sagt er hier den Philippern. Das ist ja der Hintergrund. Die Philipper waren ja damals römischer Stadtstaat, also sie waren römische Stadtbürger. Und das waren nicht alle im Römischen Reich und deshalb waren die besonders stolz darauf und deshalb schreibt er ihnen das besonders. Und sagt, seid nicht besonders stolz darauf, dass ihr römische Staatsbürger seid, sondern denkt daran, euer eigentliches Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr seid hier nur Fremdlinge auf Erden. So, das wäre der Hintergrund. Deutlich wird im Neuen Testament aber auch, dass obwohl die Ordnung des Staates auf den Geboten Gottes beruht, die Gemeinde keinerlei direkten Einfluss auf den Staat ausübt. Außer natürlich ihrer Existenz oder dem Vollzug des Glaubens, dass ich einfach so lebe und dann der Staat darauf schaut. Der sichtbare Beitrag der Christen liegt in dem verbalen Zeugnis, sie reden davon, und dem ethisch vorbildlichen Leben. Es gibt dann auch mal Konflikte mit Juden und römischen Staatsvertretern. Das sind allerdings keine politischen Programme, sondern individuelle, auf den Glauben bezogene Verhaltensweisen. Die Bergpredigt ist auch nicht in erster Linie eine Regel für den Staat, sondern für das geistliche Leben der Jünger. Natürlich hat es dann auch indirekte Auswirkungen, das ist ja auch klar, wenn ich als Christ irgendwo aktiv bin. Wir sollen uns orientieren nach dem Verhalten Jesu und es gibt spezielle Ordnungen auch für die Gemeinde, für Arbeitgeber, für Familie und das hat natürlich auch Wirkung auf Politik. Das heißt, wenn ich hier sage, also die geistliche, nicht die geistliche Waffenrüstung, sondern die Haustafel nennt man das ja in Epheser 5 und 6, da werden ja Aussagen gemacht über Familienpolitik und über Arbeitspolitik und Arbeitsrecht, das hat natürlich Auswirkungen, wenn ich so lebe, auch auf den Staat. Nun, was können wir daraus für Folgerungen ziehen? Nun, sicherlich zum einen erst einmal, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich ist, sollten wir berücksichtigen,
dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich ist, sich in Deutschland nicht so gesellschaftlich zu engagieren.
Hört sich sehr seltsam an, aber in einer Demokratie werden wir ja aufgefordert, unsere Meinung zu sagen. Das heißt, wenn wir es nicht tun, sind wir eigentlich den Staat in einer gewissen Weise ungehorsam. Zwar gibt es keine Wahlpflicht, aber eigentlich erwartet der Staat, dass wir das tun. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, aktiv unsere Meinung zu sagen. Wenn wir sie nicht sagen, dann stimmen wir der Meinung mit zu, die vom Staat entschieden wird. Das ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt abstimme, wollen wir abtreiben. Und ich enthalte mich einfach der Stimme, dann wird meine Stimme der Mehrheit hinterzugeschlagen. Das ist ja in der Demokratie so. Das bedeutet also, auch wenn ich mich versuche herauszuziehen, unterstütze ich damit die aktuelle Entwicklung. Das bedeutet, als Christ kann ich gar nicht apolitisch sein in einer Demokratie, sonst werde ich mitschuldig. Denn ich bin dann mitverantwortlich für die Gesetze, die entschieden werden. Und das ist, glaube ich, ein ethisches Problem, in dem wir als Christen sind. Insofern ist gar nicht die Frage, ob ich aktiv werden will oder nicht. Ich werde es, selbst wenn ich nicht wähle. Die Nichtwähler sind ein wesentlicher Faktor bei einer Wahl. Nehmen wir mal an, 100.000 Christen haben nicht gewählt und dadurch hat eine Partei die Mehrheit bekommen, sonst hätte die andere gewählt bekommen. Dann sind die Christen mitverantwortlich, dass diese Partei jetzt die Macht hat und ihre Entscheidungen mit durchsetzt. Bei der Politik kommt es ja nicht darauf an, dass alles mit der Bibel übereinstimmt. Sondern, ich meine, das ist ja im täglichen Leben auch nicht so, in der Wirtschaft auch nicht so. In der Wirtschaft, in irgendwelchen Industrieunternehmen, das ist auch nicht immer alles, was nach der Bibel übereinstimmt. Meinetwegen kannst du sagen, das Arbeitsrecht und das Entlassungsrecht, oder da ist auch einer, der schmiert ein bisschen und macht ein bisschen Korruption, ein Manager in der Firma oder so. Das heißt nicht, dass wir in der Firma dann nicht aktiv werden. Das heißt, ich muss da ja nicht mitmachen. Hier würde ich eine Sache sagen, erst einmal wäre die Frage, möglicherweise das geringste Übel auszuwählen. Wenn ich eine Möglichkeit habe auszuwählen, das ist ja die Frage des Dilemmas, die haben wir am Anfang mal angesprochen. Es kann sein, ich muss eine Entscheidung treffen und ich mache ja irgendetwas und egal was ich mache, ist es nicht ganz ideal. Das sind bestimmte Entscheidungen, wie dieses typische Dilemma, können wir natürlich so lange darüber sprechen, das ist das, wo gesagt wird, da kommt ein Freund bei dir, die Nazis kommen hinter ihm her, er ist Jude, versteckt sich bei dir unterm Tisch und jetzt sagen die Nazis also, ist er hier bei dir im Haus? Ja, was sagst du? Sagst du, ja, dann nehmen sie ihn raus, bringen ihn um. Sagst du, nein, hast du gelogen. Also was machst du? Ethisches Dilemma. Natürlich kann man immer noch sagen, ja, ich würde so oder ich würde so handeln. Ist ja egal, ob das Beispiel, es kommt ja nicht auf das Beispiel drauf an. Nur generell, es gibt manche Situationen, wo wir nicht genau zu entscheiden wissen. Typisches Dilemma ist auch, meinetwegen eine Frau. Eine Frau ist schwanger und mal sehen wir an, ist es wirklich medizinische Indikation. Wir wüssten medizinisch, die würde bei der Geburt sterben. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber nehmen wir das mal an. Wofür entscheidest du dich? Soll die Mutter leben oder das Kind leben? Schwierige ethische Entscheidung. Natürlich, es gibt jetzt manche Christen, die sagen, ich ziehe mich einfach fromm aus der Affäre, ich entscheide gar nicht. Aber gar nicht entscheiden, wird auch der Teil entscheiden, meistens dann gegen das Leben der Mutter. Denn automatisch würde die ja, nehmen wir mal an, den Fall, es wäre so, bei der Geburt sterben, wenn ich nichts mache. Sonst müsste ich das Kind vorher abtreiben oder so etwas. Oder, wenn ich nichts mache, einfach wo stehe bei den Nazis, dann würden sie mich beiseite drängen, würden den nehmen unterm Tisch, wegbringen, dann ist auch was entschieden. Das heißt, nicht entscheiden ist auch immer mitentscheiden. Wenn ich die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, und ich tue es nicht, dann bin ich mitverantwortlich dafür, dass es getan wird. Obwohl ich vielleicht nicht mit allem einverstanden bin. Und hier... Ja, richtig. Ja, aber es ist so, wenn ich als Wähler nicht wähle, dann ist es so, dass es gibt generell so und so viele Sitze in einem Parlament. Die werden aufgeteilt so oder so. Genau. Richtig, richtig, ja, das ist noch was anderes. Genau, das ist noch was anderes. Aber der nicht wählt und meint nicht politisch aktiv zu werden, der ist trotzdem politisch aktiv. Weil eben auch ein Nichtwähler mitbestimmt, wie sich das Parlament zusammensetzt. Häufig sogar sehr stark. Viele Wahlen werden am meisten entschieden durch die Nichtwähler und nicht unbedingt durch die Wähler. Und da müssen wir sehen, auch, das ist eine Illusion, dann nicht politisch zu werden. Das haben die Brüder gemeint, zum Beispiel bei Hitler gehabt. Die haben gesagt, wir kümmern uns nicht darum und sie waren einer der Wesentlichen, die Hitler mit unterstützt haben. Dadurch, dass sie blind dem gegenüber gewesen waren. Haben sie erst hinter ihre Schuld mitgemerkt. Also sie dann immer auch rufen, wir dürfen nichts sagen, wir müssen nicht kritisch sein, wir müssen ganz ruhig sein, wir müssen uns nur unterordnen, aber sie hätten etwas sagen können. Das heißt ja nicht gegen die Ordnung des Staates vertreten. Wenn ich diese Partei wähle, bin ich ja nicht gegen die Gesetze des Staates. Der Staat fordert mich ja sogar auf, diese oder jene zu wählen, mich zu entscheiden, meinen Willen kundzutun. Demokratie heißt ja Volksherrschaft. Es wird gesagt, was willst du? Entscheide. Und da muss ich als Christ sagen, was ich will. Wenn ich es nicht tue, dann habe ich meine Zeit vertan. Dann habe ich, dann muss ich schweigen, dann bin ich aber mitverantwortlich, wenn es schief läuft. Deshalb, viele Christen beschweren sich erst nachher, wenn es schief läuft, aber haben vorher nie was getan. Das ist natürlich falsch. Das ist auch eine gewisse, würde ich sagen, ich versuche mich aus der Affäre zu ziehen, aber das geht nicht. Und um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, nehme ich ein konkretes Beispiel, der vor etwa 10 Jahren passiert ist in Kanada. In Kanada ist etwa vor 10 Jahren der Ministerpräsident Mahoney, hieß der, an die Regierung gekommen und der war überzeugter Christ. Also wirklich, gehört auch einer freien Gemeinde und so weiter und viele seiner Minister ebenfalls. Jetzt sollte zu diesem Zeitpunkt neu über die Abtreibungsregelung entschieden werden. Konkreter Fall. Es sollte also entschieden werden, Abtreibung ja oder nein, wie geht man damit um? Jetzt konnten sie aber nicht allein regieren, sondern sie hatten eine Koalitionspartei. Und die Koalitionspartei war nur humanistisch ausgerichtet. Die haben gesagt, wir wollen Abtreibung generell freistellen. Die Christen haben natürlich gesagt, wir wollen Abtreibung in keinem Fall zulassen. Was hat man gemacht? Der Mahoney hatte gesagt, okay, wir müssen jetzt, um zu einer Regelung zu kommen, einen Kompromiss schließen irgendwo. Wir müssen irgendwie sehen, wie wir ein Gesetz machen, weil alleine können wir nicht dagegen machen, die anderen können auch nicht alleine dafür machen. Wir müssen irgendeinen Kompromiss schließen. Dann kam Fromme aus der Gemeinde, die sie eben gewählt hatten, von denen sie abhängig waren, die haben gesagt, nein, in keinem Fall, das dürft ihr nicht machen. Also haben sie es auch nicht gemacht, konnten sie nicht. Die Folge ist davon, dass es über, ich glaube sogar bis zur Gegenwart, bis heute kein Gesetz über Abtreibung gibt. Was ist die Folge dabei? Jeder treibt ab, wie er will. Weil es keine gesetzliche Regelung gibt. Dann ist die Frage für mich ja, was ist denn besser? Das wäre auch so ein Dilemma, nicht? Nein. Weil wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, dann gibt es auch keine Strafe. Ja, aber natürlich, aber da sage ich ja, das ist die Scheinheiligkeit bei manchen Christen, die sagen sich, nein, in keinem Fall, wie du ja auch sagst, ich sage nicht, dass du scheinheilig bist, aber ich meine jetzt dabei, ich will damit sagen, dann sagst du, ich will in keinem Fall Schuld machen. Ich kann doch nicht mit abstimmen für etwas, wo Abtreibung zugelassen wird. Das geht doch nicht. Und eigentlich ist das auch so, aber wenn ich es nicht tue, ist es noch schlimmer, denn dann lasse ich die Abtreibung vollkommen frei. Da würde ich doch sagen, ist doch viel besser, dass ich dann zumindest eine Fristenregelung oder eine Indikationsregelung mache, damit, dann sage ich, werden vielleicht nicht alle Kinder gerettet, aber es werden vielleicht jedes Jahr 100.000 gerettet. Besser 100.000 Kinder retten als gar kein Kind, würde ich sagen. Aber das ist natürlich ein ethisches Dilemma, klar. Und da würde ich sagen, das ist ein Problem, in das du manchmal hineinkommst, wo man sagen muss, auch bei der Wahl, dann sagst du vielleicht, ja, die vertreten ja auch ein Programm, mit dem ich nicht ganz übereinstimme, kann schon sein. Aber dann würde ich sagen, lieber das geringere Übel, lieber weniger Kinder abtreiben, als alle Kinder abtreiben. Das Ideal wäre natürlich, was wir vor Augen haben würden, gar keine. Aber wenn das im Moment nicht erreichbar ist, dann müssen wir sagen, müssen wir uns vielleicht mit der Zwischenlösung zufrieden geben. Zu denen komme ich ja hinterher noch hier, ne? Keine Parteiwerbung, so. Ja. Ah, wollt ihr ja so einen Gottesstaat wie der Ayatollah und so, ja. Aha. Werdet ihr ja auch demnächst anfangen, ein paar Bomben zu werfen oder so, hä? Ja, also, wir kommen ja gleich noch dazu. Also, das ist ein Folgehorn jetzt, nicht? Das ist eben ein Missverständnis. Darüber hinaus ist es so, wir müssen ja auch damit rechnen, manchmal ist schon eine kleine Veränderung, die du in der Politik bewirken kannst, hat ja große Auswirkungen. Wenn du als Privatmann sagst, ich finde das schlecht, bewirkt das nichts. Wenn du zum Beispiel in der Öffentlichkeit aktiv wirst als Wirtschaftsführer, der ist ja auch politisch aktiv. Und wir müssen ja nicht den Eindruck kriegen, gesellschaftlich politisch aktiv sind nur die Politiker. Sehen Sie mal, da sind die Gewerkschaftsvertreter zum Beispiel politisch aktiv. Da sind die Arbeitgeberverbände, die sind politisch aktiv. Da sind viele andere Gruppen der Gesellschaft, die auch politisch aktiv sind. Politik ist ja nicht nur in den Parteien, sondern auch darüber hinaus. In den Medien sind die Leute politisch aktiv. Wenn da ein Journalist sagt, das und das ist da, das prägt die Leute, so entscheiden die später. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen wie Peter Hane, das ist auch politisch aktiv, was er ist, denn wenn er öffentlich sagt, das und das ist das, das glauben viele Leute, weil er eine öffentlich prägnante Stellung hat. Und insofern können wir als Christen da Einfluss ausüben und häufig viel mehr, als wenn wir nicht eine öffentliche Stellung haben. Wenn irgendeine bekannte öffentliche Person sagt, so und so ist das, viele Leute richten sich danach. Wenn beispielsweise mal unser Bundespräsident Rau, wenn er nun wirklich das deutlich mal sagen würde, ich bin gegen Abtreibung, das würde ganz neue Diskussionen entfachen. Und viele Leute würden sagen, das muss ich vielleicht nachdenken, wenn der das sagt, also dann könnte das ja sein. Und von daher, wir dürfen auch nicht unterschätzen, wenn wir als Christen nicht durchsetzen können, dass es so ist, weil wir vielleicht zu einer kleinen christlichen Partei gehören, wenigstens, dass wir es in Diskussion bringen, dass die Leute neu nachdenken, damit ist auch schon etwas erreicht, weil wir meinungsbildend wirken und weil wir vielleicht Einzelne davon abbringen, dass wir eine Abtreibung machen. Meinetwegen gehören das jetzt, sehen die Argumente und dann entscheiden sich meinetwegen 500 Frauen dazu, nicht abzutreiben, aufgrund der Argumentation. Dann ist ja auch schon was geworden. Also das heißt, wir dürfen nicht immer nur alles oder nichts vor Augen haben. Denn im Praktischen müssen wir sehen, meistens der Einfluss einfache Gemeinde geht, bewirkt dann ja eher nichts. Da kannst du sagen, ich bin gegen Abtreibung, aber ich unternehme nichts, und dadurch wird kein einziges Kind gerettet. Das heißt, das ist dann mehr so, wie der sich zurückzieht und er sagt, ich bin befriedigt, ich habe wenigstens keine Sünde getan. Das ist nach dem Motto, wer viel tut, macht viele Fehler, wer wenig tut, macht wenig Fehler, wer nichts tut, macht keine Fehler. Nicht? Aber das kann für das Christen nicht Maßstab sein. Deshalb zu sagen, manchmal, wir sind herausgefordert, selbst wenn es dann darum geht, auch Dinge mit da drin zu sein, die schwer zu entscheiden sind, sagen wir mal so, und in denen es menschlich mir so erscheint, als ob ich keinen Ausweg finde. Aber besser, Christen sind da aktiv als nur Nicht-Christen. Denn dann wird es noch ärger und noch schlimmer. Und da merken wir natürlich, dass die Spannung in dem Umgang mit dem Staat. Also erst einmal ist es so, Christen in der Vergangenheit waren sich ihrer Herausforderung bewusst. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gibt es passives und aktives politisches Engagement. Und in einer modernen Gesellschaft ist es unmöglich, sich generell aus gesellschaftlicher Verantwortung herauszuziehen. Ich glaube, das sind drei Punkte, die müssen wir festhalten als grundsätzliche Grundlagen, die wir in der Stellung der Bibel zum politischen Engagement haben. Jetzt wäre die Frage, wie sieht das politische Engagement nun konkret aus? Erst einmal, das Wichtigste, was wir haben im Neuen Testament, ist das Vorbildleben. Da wird gesagt, die Leute sollen auf euch schauen und sollen darin die großen Taten Gottes sehen. Ich habe euch Stellen genannt, Römer 12, Vers 17 bis 21, 1. Petrus 2, Vers 12. Zweitens, der Christ soll Kommentar geben zu aktuellen politischen Entscheidungen. Das tun zum Beispiel die Propheten. Die Propheten haben ja nicht politische Verantwortung, aber die treten auf und sagen, das ist nicht entsprechend dem Willen Gottes. Und manchmal ganz öffentlich. Nicht? Also da öffentlich nennen sie, so ist das nicht richtig. Da sind die prophetischen Aussagen voll davon. Gibt es viele Beispiele dafür, beispielsweise Jesaja 1, Verse 1 bis 17. Deutliche Stellungnahme, Kommentar, wir sind dagegen. Oder der Christ unterstützt den Staat über das gesetzlich geforderte Maß hinaus für die Umsetzung christlicher Ethik. Das kann zum Beispiel heißen, dass wir sagen, wir beten dafür, wie 1. Timotheus 2, Vers 2 oder Jeremia 29, Vers 7. Wir setzen uns dafür ein, dass der Staat seine Sachen durchsetzen kann, weil wir eben dahinter stehen. Das kann heute so aussehen, indem ich in persönlichen Gesprächen, Leserbriefen, Anrufen bei Medien oder gesellschaftlicher Stellung, die ich innehabe, meine Meinung deutlich sage. Das ist dann die Unterstützung des Staates. Indem ich sage, das finde ich richtig, was der Staat dort macht. So, wenn was da ist, was richtig ist, vielleicht natürlich nur. Dann auch, dass ich das Recht nutze. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass wir uns mit Glaubensgegnern auseinandersetzen, dass wir juristische Möglichkeiten ausschöpfen. Oder wenn es darum geht, den christlichen Glauben durch juristische Sachen voranzubringen, die ganzen christlichen Schulen zum Beispiel, könnten wir sagen, nein, wir wollen mit dem Staat nichts zu tun haben, wir finanzieren alles selbst. Ja, warum so dumm sein, wenn der Staat, ich weiß nicht, 90%, glaube ich, der Kosten der christlichen Schulen, 70? Na gut. Aber selbst 70, das heißt, die meisten christlichen Schulen würden pleite gehen oder die Eltern könnten sich nicht leisten, wenn der Staat nicht zuzahlen würde. Und da, warum sollen wir das nicht nutzen? Warum sollen wir nicht die juristischen Möglichkeiten nutzen, die der Staat bietet und noch darum kämpfen, dass die erweitert werden? Klar, das ist doch die Sache Gottes, die dadurch gefördert wird. Können wir durchaus machen. Nicht mit unrechten Möglichkeiten, das nicht. Aber zu nutzen. Oder meinetwegen Missionswerke, die Spendenbescheinigungen ausstellen können. Warum nicht nutzen? Warum sollen wir dem Staat das schenken, was für die Reichsreiche Gottes eingesetzt werden kann, wenn der Staat schon die Möglichkeiten bietet, wenn er sagt, wir finden die Arbeit gut und wir finden die förderungswürdig. Warum sollen wir uns dagegen stellen? Hier ist eine Möglichkeit, die der Staat uns bietet. Wenn das heißt, wir können uns dem Staat unterordnen, dann heißt es auch, die Möglichkeiten zu nutzen. Beispiel, Paulus tut das. Paulus wird gefangen genommen, soll gefoltert werden, geschlagen werden. Dann sagt er, halt, römischer Staatsbürger, ich darf nicht geschlagen werden. Das heißt, er benutzt, oder das andere Mal, wo er in Philippi im Gefängnis ist, dann sagt er, nein, ich werde eben freigelassen, jetzt musst du mich erst rehabilitieren. Dann gehe ich erst weg. Also auch da, er beruft sich auf römisches Recht, wo es den Christen einen Vorteil bietet für ihre Verbreitung ihres Glaubens. Also das können wir durchaus tun. Das kann sein, dass wir dann öffentliche Initiativen oder möglicherweise Verfassungsklage gegen Abtreibung oder Klage wegen Blasphemie, auch wenn sie wenig Erfolgsaussichten haben, aber zumindest es versuchen, was der Staat tut. Ich meine, auch Paulus wurde wahrscheinlich hinterher hingerichtet, trotz seines Aufrufs an den Kaiser. Aber immerhin, wir sehen das Vorbild, er tut es als positives Beispiel dafür. Dann wäre auch der Protest möglich. Protest gegen Gesetze oder Handlungsweisen verschiedene Möglichkeiten. Antrag an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, Bürgerfunk, Flugblätter, was weiß ich, alles Mögliche. Protest ist möglich, den sehen wir auch in der Bibel. Protest gegen staatliche Entscheidungen. Nicht, dass ich jetzt den König absetze oder Revolution mache, aber dagegen deutlich protestiere. Also nicht nur meine Meinung, sondern protestiere. Ich meine, dass ein solcher Protest beispielsweise in Jeremia 6, 16, Vers 19 ist. Können wir mal lesen. Ach, Entschuldigung, das ist gar nicht, was ich meine. Das ist das ganze Kapitel, was ich meine. Das ganze Kapitel 16, Jeremia 16 und das Kapitel 19. Muss man gerade sehen, worum es darum geht. Als ich das hier aufgeschrieben habe, Jeremia 16. Worum geht es da? Genau. Also hier ist es ja so, dass der eben, was ist noch, der soll hier, glaube ich, heiraten, so, nicht, oder? Oder nicht heiraten. Wie geht denn das hier noch? Er soll nicht heiraten, nicht? Also, generell, das, was klar ist, oder vielleicht ist das in 19 klarer, ja, 19 ist zum Beispiel klarer, als der zerschmetterte Krug, nicht? Da steht, geh hin, kaufe dir einen irdenen Krug vom Töpfer und dann nimm mit etliche den Ältesten des Volkes und von den Ältesten und Priestern, geh hin ins Hinnomtal, und sie wollen alle dazukommen, und dann wird eine richtige Art Demonstration. Also jetzt alle Herrscher, die im Land dazu sind, sollen hinkommen, und dann wird das zerschmettert, also eine Art Demonstration, würden wir heute sagen. So wie Greenpeace, die sich anketten an irgendwelchen Schornsteinen, so ähnlich macht ihr diese Sache, dass alle aufmerksam werden. Oder wir sehen das, da wird dann gesagt, heirate die Hure, heirate die Prostituierte, und daran soll dann deutlich werden, das und das. Oder an anderen Propheten wird immer gesagt, zieh dich ganz nackt aus und stell dich da draußen auf die Straße. Oder ein anderer wird gesagt, nenne deine Kinder nach dem und dem, nicht? Also so und so als politische Demonstration. Also vielfach sehen wir gerade bei den Propheten deutliche Demonstrationen, die Leute sollen nach außen erkennen, das ist falsch. Und das wird dann sehr publikumswirksam inszeniert. Das seht ihr bei den Propheten eben relativ häufig. Ich glaube, wir finden das auch noch in Hosea 4, Vers 1 bis 11. Hosea. Wenn ihr das habt, dann Hosea 4, 1 bis 11. Ja, genau. Und dann gibt es eine ganze Gerichtsrede dabei, die gemacht wird, also auch als Protest gegen das Volk. Nicht? Also wo dann deutlich gesagt wird, ihr seid falsch und ihr müsst umkehren und so. Das wird da eben genannt. Also, die Propheten sind nicht nur immer, dass sie den Staat so laufen lassen oder insgeheim das äußern, sondern öffentlich. Öffentlich Anklage erheben gegen den Staat. Das ist also durchaus möglich. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Mitgestaltung am Staat. Das sehen haben wir im Neuen Testament gesehen. Da gehört der Cornelius und so weiter, diese Leute dazu. Das kann sein in Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Gewerkschaftsaktivitäten, Aufsichtsrat, Politik oder sonst irgendwie etwas. Also das heißt, es werden in der Neuen und Alten Testament verschiedene Arten politischer Verantwortung und Aktivität genannt. Die sind durchaus für uns möglich. Nun ist aber das Problem, wie kommen wir denn zu konkreten politischen Entscheidungen? Was wir in der Bibel ja nicht finden. Jetzt bin ich christlicher Politiker. Soll ich mich dafür einsetzen, dass in der Ortschaft nur noch 20 gefahren wird oder nicht? Gibt es eine Bibelstelle? Gibt es nicht. Das heißt, wir haben ja jetzt uns die ganze Woche mit Ethik beschäftigt. Das, was ein christlicher Politiker auch tun muss, ist jetzt natürlich, versuchen, aus der Bibel Prinzipien herauszuarbeiten, die dann anzuwenden sind auf die konkreten Entscheidungen, die im Staat anstehen. Und da muss man sehen, sind natürlich manche Sachen auch etwas Ermessensfrage. Wie zum Beispiel jetzt diese Frage mit der Geschwindigkeit in der Ortschaft oder wie hoch darf die Mehrwertsteuer sein als christliche Politiker? Gibt es da einen generellen Maßstab? Schwierig, nicht? Wir könnten vielleicht irgendwas heranziehen und sagen, naja, vielleicht steht ja der Zehnte die Abgabe, aber ist mit dem Zehnten Abgabe, ist da die Mehrwertsteuer gemeint. Weil wenn wir die gesamten steuerlichen Abgaben nehmen, die schwanken ja, je nachdem, wie viel du verdienst, aber bis zum Spitzensteuersatz, bis wie viel ist das, 45% oder so, 56 oder? Nee, hat nicht das Bundesverfassungsgericht gesagt, es darf nicht mehr als 50% sein? Nein, aber ist ja egal, ist das sehr hoch. Also das ist ja weit über 10%. Und könnten wir jetzt vielleicht die Liberalen wählen. Die wollen ja generell alles runtersetzen, nicht? Bei allem, der Staat soll überall raus. Vielleicht Nur noch, wir machen die Aktion, 10%, nicht Prozent 18, sondern Prozent 10. Nur noch 10% Steuer überall drauf, weil das im Alten Testament ist.
Das ist ja nicht unbedingt eine Forderung, die wir stellen müssen, sondern hier wäre einfach, hier sind manche Ermessensfragen, die eine Rolle spielen. Ich nenne dann an einzelnen Beispielen, wie wir dabei vorgehen können. Ich nenne bei euch dann eben Beispiele, die ich jetzt nicht durchgehe, zum Beispiel in Bereichen Korruption, wie soll der Staat umgehen, welche konkreten Angaben haben wir, oder wie soll der Staat mit Flüchtlingen umgehen, Flüchtlingen, Asylbewerber. Das könnt ihr nachlesen, ich habe euch ja eine Kopie gegeben, da stehen dann einzelne Sachen mit drin. Wo sind Bibelverse, die uns deutliche Auskunft geben über Asylbewerber, über Ausländer oder über Korruption? Und dann können wir da konkrete Entscheidungen fällen. Da stehen dann noch nicht genau die Zahlen drin. Wie viel dürfen wir aufnehmen? Wie lange dürfen die da sein? Das sind dann Sachen, die haben auch mit Pragmatik zu tun. Dem Josef wurde auch nicht gesagt, wie viele Speicherhäuser er bauen sollte. Wie viel er nur dem einzelnen ägyptischen Bürger geben sollte oder so. Wie teuer er es verkaufen sollte. Das war alles sein Ermessensspielraum. Das heißt, wir als Christen sind keine Roboter, die jetzt darauf hören, sondern wir müssen uns nach den generellen Maßstäben Gottes richten. Und die waren bei Josef, du sollst die Häuser bauen in den und den Jahren, möglichst viel ansammeln und hinterher sollst du das verantwortlich verteilen. Dass er natürlich nicht im ersten Jahr alles verteilt, das ist vollkommen klar. Dass er nicht jedem etwas gibt, weil es dann nicht reicht, ist auch klar. Das ist aber menschliche Vernunft, die dabei eine Rolle spielt. Und das ist ja das Zusammenspiel von Weisheit und Gott. Gott ist die Grundlage, er gibt die Prinzipien und dann benutzen wir unsere Weisheit, um das umzusetzen in die Praxis. Und so auch hier, der christliche Politiker tut das also. Jetzt ist die Frage, welche Partei muss ich wählen? Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, wenn ihr nachlesen wollt, und dennoch zur letzten Wahl. Da könnt ihr dann nachlesen, welche Partei ihr hättet wählen sollen. Ja, nein, ganz so ist es natürlich nicht. Das war jetzt bewusst etwas übertrieben gesagt. Ich sage nämlich gerade darin, dass wir das so eindeutig nicht sagen können. Weil wir finden in jeder Partei erstmal positive Sachen, die mit der Bibel übereinstimmen. Nehmen wir manchmal bei den Grünen, gegen die, ich meine, mit denen ich ja sonst nicht ganz so glücklich bin, aber immerhin, ihr Engagement für Ökologie hat erstmal dazu gebracht, dass die Menschen überhaupt gesehen haben, die Schöpfung Gottes muss geschützt werden. Das ist erstmal positiv. Oder die FDP, die ja nun auch nicht so christlich sind, dass sie generell sagen, der einzelne Bürger muss viel mehr Verantwortung übernehmen und der Staat weniger, das ist erstmal auch positiv. Dass sie sich für Freiheit von Bürgern einsetzen, ist auch positiv. Der Staat soll nicht so viel in anderen Bereichen mit hineinmischen. Das ist positiv. Das heißt nicht, dass ihr die SPD, dass ihr die FDP wählen sollt oder dass ihr die Grünen wählen sollt. Ich will nur sagen, es ist schwierig, das zu sehen. Und es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt die CDU wählen muss. Weil die CDU hat sich ja in der Zwischenzeit weit entfernt von christlichen Maßstäben. Ich habe ja Beispiele genannt, die zum Beispiel sagen, Homo-Ehe, für sie kein Problem. Oder sie sagen, ja, sie verstehen sich als Bezug auf Gott, aber Gott könnte durchaus auch der Allah sein. Nicht? Ich sagte ja, Stolper bei der letzten Wahlkampf. Also da merkt man ziemlich weite Öffnung, das ist also weit davon entfernt. Das heißt aber nicht, dass man nicht deshalb trotzdem in der CDU aktiv sein könnte. Also beispielsweise, ich bin mehrere Male bei der CDU eingeladen worden für Vorträge. So, gehe ich auch dahin, habe ich keine Probleme. Aber ich sage noch deutlich, was ich meine, was wichtig ist dabei. Dann gibt es Diskussionen und dann habe ich mich mit einem hier ab und zu mal getroffen. Der ist da Vorsitzender des Bezirksverbandes von der CDU und er sagt, ja, sie arbeiten jetzt daran, er ist gläubig, sie arbeiten daran und jedes Mal, wenn sie sich mit dem Bezirk treffen, dann wird erst eine Andacht gehalten und erst gebetet. Das machen die aber nur hier im Bezirk so, weil er als Gläubiger das durchgesetzt hat. Da würde ich sagen, das ist doch super, wenigstens etwas erreicht, dass diese Leute sich mit den Sachen auseinandersetzen. Aber das heißt nicht, dass wenn ich jetzt von der SPD eingeladen werden würde, dass ich da nicht hingehen würde. Es kommt ja darauf an, was ich sage. Ich sage ja nicht, ihr SPD sei gut, sondern wenn die hören wollen, was Gott darüber sagt und was Christen darüber denken, umso besser, sollen sie das doch hören. Ist doch super. Natürlich gibt es Parteien, die eher dazu tendieren, die weniger dazu tendieren. Natürlich eine wichtige Frage, die wir jetzt klären müssen, damit Jürgen auch nach Hause gehen kann, wieder so, ne, ist die der PDS. Bist du bei der PDS? Nein. Partei Bibeltreuer Christen, PBC. PBC. Also um es deutlich zu machen, nicht PDS, sondern PBC. Ja. Also, PBC gibt es hier in der Gegend hier auch. Und also ein paar Sachen muss ich dazu sagen. Also generell ist es so, es gibt auch kein PBC, wo wir sagen müssen, Christen müssen PBC wählen. Ist ja vielleicht enttäuschend jetzt, nicht? Aber das können wir nicht sagen, weil es steht in der Bibel nicht drin. Es steht in der Bibel nicht drin, dass es eine Partei gibt, die unbedingt von allen Christen gewählt werden muss.
Darüber hinaus gibt es dann ja auch noch andere Parteien, die so christliche Sachen für sich in Anspruch nehmen. Es gibt da so eine Ökopartei in Bayern, die ist nur regional, die auch sich als christlich versteht. Dann gibt es zum Beispiel die christliche Mitte, das ist eine eher katholisch geprägte Partei, die sich aber auch mit christlich versteht. Und wo man sagen muss, in ihrem Parteiprogramm sind viele christliche Maßstäbe, von denen wir sagen müssen, super, da stimmen wir mit überein. Also von daher ist ja nicht eine einzige. Es gab dann doch auch mal noch die CPD, glaube ich, die christliche Partei Deutschlands. Die gibt es aber zwischenzeitlich, glaube ich, nicht mehr, die ist eingegangen. Aber die gab es auch, das war auch eine christliche. Also es gibt da noch verschiedene andere. Das heißt aber nicht, dass die eine besser oder schlechter ist. Ich will nur generell sagen, es gibt eben ja auch nicht nur die allein christliche Politik. Weil bei der Frage der Mehrwertsteuer, es gibt keine Sache der Bibel. Da könnten wir sagen, als Christen so oder so stehen wir dabei. Und jetzt ist ein bisschen eine Frage des Gewissens und der Berufung. Ich denke, es gibt Christen, die sind berufen, meinetwegen in einer Partei wie die CDU oder SPD, denn da müssen wir sagen, sie haben mehr realistische Möglichkeit, die Politik zu beeinflussen, als das die PwC tut. Ganz klar. Wenn ich Abgeordneter im Bundestag bin, natürlich kann ich mehr sagen, kann mehr in der Fraktion reinbringen, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele der Politiker, die da drin sind, die dann enttäuscht sind hinterher, weil sie nicht merken, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind. Dann gibt es die Parteidisziplin, jetzt musst du abstimmen, egal was du darüber denkst, so und so. Und das ist ein Problem. Vorteile beim PBC ist natürlich, sie sind vollkommen frei. Das heißt, keiner schreibt Ihnen das vor, Sie können Bibelverse auf die Wahlplakate draufdrucken, keiner sagt etwas, das geht bei der CDU ja schlechter, ne? Da hast du dann Probleme. Dabei sind nicht alle einverstanden, wobei es gibt jetzt einen Wahlkämpfer in Berlin, der hat bei der letzten Wahl, glaube ich, das gemacht, auch auf seine Plakate draufgedruckt, hat dann ein bisschen Ärger bekommen, hat aber viele Stimmen bekommen, ne? Interessanterweise mit Bibelstellen. Also ich allein finde schon beim letzten Wahlkampf auszeichnenswert die Wahlkampf der PBC. Überall mit Bibelversen, mit Jesus Christus und Gott und weiter da drauf. Das heißt, die Leute wurden schon während der Wahl immer wieder konfrontiert mit Gott. Egal, ob sie nun gewählt werden oder nicht, darauf kommt es ja nicht drauf an, sondern auf das, dass wir treu Gottes Wort in der Öffentlichkeit sagen. Von daher finde ich das eine gute Sache. Das ist also eine Chance und sicherlich, wir müssen sagen, PBC ist kein Zwang zu wählen, es ist aber eine Chance, in der Öffentlichkeit auf andere Art und Weise auf geistliche Sachen aufmerksam zu machen. Denn du hast ja, wenn du im politischen Rahmen einmal arbeitest, viel mehr Möglichkeiten, als wenn du außerhalb stehst. Das heißt, du kannst in Stadtparlamenten, in Regionalparlamenten oder in öffentlichen Diskussionen auftreten. Du bekommst staatliche Unterstützung, staatliche Möglichkeiten, christliche Gedanken weiterzugeben. Und die haben ja Relevanz für die Politik. Also deshalb finde ich es eine gute Sache. Was ich sagen muss, lese mir regelmäßig auch noch dann die Sachen vom PBC durch, bekomme auch die Zeitschrift vom PBC, da finde ich ja viele Sachen gut, aber manche Sachen, muss ich sagen, einfach, die sind politisch zu wenig professionell. Und da muss man sagen, ich wünsche im Moment nicht, dass sie Regierungsverantwortung und Ordnung übernehmen, weil ich schätze, sie könnten das gar nicht. Sie sind vollkommen nicht in der Lage, weil sie haben gar nicht die Spezialisten dafür. Sie haben eigentlich relativ wenig Ahnung, was politisch spezielle Fragen angeht. Das merkt man auch, manche Sachen im Parteiprogramm sind relativ naiv. Ich meine, das ist, klingt jetzt ein bisschen seltsam, es ist aber so. Da sind dann manchmal, schau dir mal an, was da über deutsche Außenpolitik gesagt wird. Ein wesentlicher Kern deutscher Außenpolitik ist, wer Israel segnet, der wird gesegnet werden. Das ist ja gut, das steht ja in der Bibel. Aber für den zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt, mit vielfältigen politischen Verpflichtungen, ist das einfach zu wenig. Natürlich, da stehen auch noch ein paar andere Details drin, aber viel zu wenig, dass es praktikabel ist. Und so muss man einfach sagen, das Parteiprogramm der PwC ist gut und vor allem auch sehr viel Bibelverse mit drin. Das ist also auch gut dabei. Und wie gesagt, ich schätze die Leute sehr, hier vor Ort und auch andere. Aber man muss sagen, sie brauchen noch eine ganze Menge Zeit von Reife, ehe sie wirklich bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen. Im Moment würde es wahrscheinlich ein Chaos geben, wenn sie wirklich gewählt werden würden, alle. Aber die Bedenken müssen wir nicht haben. Also ihr müsst nicht denken, wählen wir nicht, weil die nicht gewählt werden dürfen, sondern wählt sie ruhig alle, kann man tun, sagen wir mal, als eine Möglichkeit. Denn noch haben sie ja eher den Auftrag, dass sie eine Art Proteststimme sind, dass sie Opposition sind, dass sie mal auf Fehler aufmerksam machen. Und wenn sie dann wirklich mal die 5%-Hürde geschafft haben, dann umso besser, super. Aber dann sind sie ja immer noch nicht in irgendeiner Regierung mit drin. Und wenn, dann sind sie nur als Juniorpartner mit drin, haben also nicht nur alleine zu bestimmen. Und dann können sie ja mit das Salz sein in der Suppe, nicht? Was da ein bisschen mitbewirkt. Und da würde ich sagen, schon eine ganze Menge gewonnen. Das heißt, wir können auch erstmal zufrieden sein mit kleinen Erfolgen. Das muss nicht gleich Regierungsverantwortung sein. Politische Aktion ist ja nicht nur die Regierung, sondern machen alle anderen Parteien mit. Das ist nicht nur etwas, das, was die großen Parteien machen. Von daher meine ich, dass das durchaus eine Chance ist, die man wahrnehmen kann und die sich empfiehlt, eben zumindest in Erwägung zu ziehen. Also deshalb finde ich das eine gute Sache. Ja. Ja, man darf das natürlich nicht missverstehen, dass jetzt der Eindruck ist, der Herr hilft nur der PwC, ne? Das wäre dann Missverständnis, aber Sie könnten, ja. Ja, wir müssen ja sagen, PBC wählen ja nicht nur Christen, sondern ich glaube, wenn du ein attraktives Parteiprogramm hast, dann sind viele andere Konservative, die diese Sachen gut finden. Wir haben das ja erlebt bei unserer Aktion, die wir übrigens auch dem PBC vorgestellt haben, wir haben das zum Teil auch mit unterstützt, bei unserer Aktion gegen Homo-Ehe. Da haben viele Leute unterschrieben, eine ganz große Zahl, die gar keine Christen sind. Da waren wir auf dem Marktplatz, da haben viele Katholiken haben gesagt, ja, wir sind auch dagegen, da stimmen wir auch mit zu. Das heißt, da waren mehrere tausend Leute, die gar keine Christen waren, die dahinter stehen. Denn ich glaube ja, dass wir als Christen auch ein attraktives Parteiprogramm haben könnten, was viele andere auch einsehen, dass es sinnvoll ist. Also von daher, auf die Christen allein zu vertrauen, das wird vergebene Hoffnung, Liebesmühe sein. Denn die Christen sind so zerstritten, das wird, glaube ich, nicht klappen. Wenn man wird eher damit rechnen, wir haben ein attraktives Programm, viele andere, meinetwegen aus katholischem Milieu oder aus evangelisch-landeskirchlichem Milieu, sehen, diese Politik ist gut. Die Ideen sind gut und deshalb sagen sie, wir wollen mal eine Alternative.
Und das Interessante ist ja, es sind ganz viele Katholiken drin, die ja. Auf diese Weise eventuell sogar mal zum Lesen der Bibel kommen.
Na eben. Ja, von daher, das ist eine gute Sache. Wir dürfen natürlich nie vergessen, PBC ist nicht Kirche. PBC ist auch nicht Ersatz für Gemeinde oder Missionsorganisation oder sonst etwas, sondern ist einfach eine Möglichkeit, wie Christen in der Politik aktiv werden können. Und wir müssen auch sagen, ich sage eine, ich halte solch eine Möglichkeit wie den Waffenschmidt, der das in der CDU probiert, auch für eine Möglichkeit. Oder wie den Bezirksvorsitzenden, mit dem ich hier gesprochen habe, Einar Strohmeier, auch eine Möglichkeit. Klar, aber wir müssen einfach sehen, Christen generell müssen mehr sehen, dass es Möglichkeiten gibt in der Öffentlichkeit, dem Willen Gottes Gehör zu verschaffen. Das ist ja dann unsere Aufgabe. Unsere Verantwortung ist es nicht, dass wir das alle tun, sondern einfach das mal zu sagen, wie bei den Propheten. Die waren nicht dafür verantwortlich, was der König getan hat. Die waren dafür verantwortlich zu sagen, das ist Sünde und jetzt müsst ihr euch entscheiden und wenn ihr euch falsch entscheidet, ist eure Verantwortung. Und das ist ja mehr die Verantwortung, die wir als christliche Politiker haben, es sei denn, Gott beruft uns wirklich in ein hohes Verwaltungsamt. Es könnte ja theoretisch sein, dass einer, so wie da der Mahoney in Kanada, wirklich mal Regierungschef wird. Und dann natürlich, oder der Kuiper, nicht, in den Niederlanden, und dann auch wirklich politische Veränderungen bewirken kann in dem Staat. Genau, ja. Einige Zeit war der auch in Kenia, der Chef, der Arab Moi, war auch, also er sagt, dass er Christ ist, kann man nicht so genau sagen, wobei der hat auch viel Korruption gemacht. Das heißt nicht, dass ein Christ immer der bessere Politiker ist, es gibt leider auch Leute, die sind bekehrt und sind trotzdem korrupt, aber es sollte nicht so sein. Nochmal das. Aber wenn du in höhere Verantwortung kommst, dann ist das meistens anfälliger. Euch besticht ja vielleicht niemand, aber weil ihr eben keine Möglichkeit habt, wofür will man euch bestechen, ne? Aber wenn du jetzt viel Verantwortung hast, meinetwegen wie bei Trinekens da, du entscheidest über einen Auftrag von 5 Millionen Euro, ja, dann ist die Versuchung ja viel größer. Und dann sind auch die Summen größer. Also wenn mir jemand sagt, also hier 10 Euro bekommst du, damit du eine bessere Note bekommst, ne? Das könnte ja sein, ein Schüler. Aber wenn ich sage, nee, 10 Euro, also darüber lass mich nicht bestechen. Ja, es heißt doch, jeder hat seinen Preis, ne? So, ja. Nein, aber ich will sagen, die Versuchung wächst natürlich, umso mehr Verantwortung du hast. Das ist ganz klar. Und deshalb ist es auch wichtig, für die Christen in der Politik zu beten. Die sind häufig nicht ganz einsam. Weil die einen werfen ihnen vor, warum bist du überhaupt im schmutzigen Geschäft? Und die anderen sagen, ja, du erreichst ja nichts, dann werden sie niedergemacht. Dann haben sie immer im Kampf eine Auseinandersetzung mit Ungläubigen, mit denen sie sich durchsetzen müssen. Das heißt, es ist ganz wichtig, was wir nämlich hier im ersten Petrusbrief gelesen haben, betet für die Obrigkeit, insbesondere die Christen damit. Ja, jetzt sind wir leider nicht mehr bei der Euthanasie angekommen, aber dann könnt ihr im nächsten Jahr wiederkommen, ne? So. Ach so, ja, dann müssen wir was zwischenschieben noch so, vielleicht zu Weihnachten oder so. Genau. Okay, also, wir könnten jetzt nicht alles zu Ende diskutieren, aber heute sind wir nicht allein beim Essen, deshalb sollten wir uns beeilen, sonst fangen die anderen nicht ohne uns an. Verabschieden werde ich mich von euch nachher noch, wenn wir gegessen haben, oder? Ja. Also lauft noch nicht gleich weg. Ihr seid beim Mittagessen noch alle dabei? Ja, jetzt wäre auch interessant, noch eine Diskussion anzuschließen, nicht? Über, seid ihr alle einverstanden, seid ihr nicht einverstanden? Ihr könnt das ja noch weiter durchlesen, was ich euch geschrieben habe und so. Und
gut.